und herzlich willkommen zu Ausgabe 163 des Nur der FCN Podcasts, die euch heute von Andrea präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank. Und gleichzeitig auch zu Ausgabe 193 des Padercasts für die PaderbonnerInnen unter euch. Ich bin der Alex und ihr merkt es schon, wir nehmen heute eine kleine Crossover-Folge auf und sind damit sozusagen, alle, die wir jetzt hier zusammen sind, gleichzeitig Gast und Nicht-Gast in dieser Ausgabe. Also das ist gewissermaßen Schrödingers Podcast und wird ganz großartig. Ja, wir wollen uns heute einfach mal so ein kleines bisschen darüber austauschen, wie sich unsere Vereine in der Corona-Krise eigentlich so schlagen, wie die Kommunikation ja, der Verbände und der Ligen aktuell so ist und wie wir die so finden. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen natürlich unbedingt klären, ob nun eigentlich der SC Paderborn oder der 1. FC Magdeburg den besseren Jasula hat. Mit dabei in unserer kleinen lauschigen Runde hier sind heute der Stefan vom Padercast. Hallo Stefan.
Hallöchen.
Der einzig wahre Fußballexperte und offizielle Podcast-Krawallbruder Thomas. Hallo.
Guten Abend.
Und ebenfalls aus der Paderborner Ecke ist am Start der Marco. Hallo.
Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen. So, und damit ist meine Intro-Pflicht erledigt und ich gebe den Staffelstab mal an den Stefan weiter.
Ja, das war hat mich sehr interessiert, wie das jetzt hier abläuft, wenn wir quasi als geborene Alpha-Tiere, die gerne moderieren, wie wir jetzt hier damit klarkommen, dass wir uns diese Rolle teilen müssen. Aber das war doch schon mal ein solider Start und ich hoffe, dass ich das einigermaßen fortsetzen kann und fange natürlich mit dem an, was die Leute, die den Padercast kennen und ja lieben, mit dem berühmten, liebsamen Smalltalk. Und da habe ich überlegt, was verbindet uns eigentlich alle? Und das ist eigentlich das eine Thema Podcasten, mal jetzt vom Fußball irgendwie abgesehen. Und da frage ich jetzt auch so im Rahmen dieser ganzen ja, Corona-Sache, die wir jetzt so haben. Thomas, A, hörst du überhaupt Podcasts? Und B, hörst du jetzt dadurch, dass wir diese ja, Corona-Sache haben, mehr oder weniger oder gleich viel?
Ja, erste Frage, natürlich. euren ja auch, treuer Hörer. Ja, also ich höre schon Podcasts, klar, aber es ist jetzt nicht mehr geworden, das kann ich jetzt nicht sagen. Also schon einer mehr, ja doch, das ist der Podcast von NDR Info, wo der Herr Drosten regelmäßig zu Wort kommt, den höre ich mir schon gerne jeden Tag oder jeden zweiten Tag zumindest an. Ansonsten höre ich nicht mehr als vorher, aber das ist vorher auch schon genug gewesen, also von daher passt das.
Ja, Hintergrund ist bei mir die Frage, ich höre aktuell tatsächlich weniger, weil ich im Homeoffice bin und normalerweise am Tag ungefähr anderthalb Stunden für Hin- und Rückfahrt zur Arbeit irgendwie ja, vergeude oder irgendwie investieren muss. Und ich merke schon, dass bei mir einiges wegfällt. Und Alex, jetzt ohne dass du darauf eingehen musst, wie lang dein Arbeitsweg ist, aber ist es denn bei dir mehr, weniger oder gleich viel?
Na, bei mir ist es aktuell tatsächlich sogar wieder mehr geworden, was daran liegt, dass ich auch im Homeoffice bin und jetzt durch die Corona-Situation wieder mehr laufe. So, und mein Podcast-Konsum beschränkt sich ja eigentlich auch auf meine Laufrunden. Und ja, weil das jetzt gerade wieder so ein kleines bisschen ja, Auftrieb bekommt und so, höre ich tatsächlich auch wieder mehr Podcasts. So Anfang des Jahres, naja, war ich schon ein bisschen verletzt, gab es noch ein paar andere Dinge, weswegen ich jetzt nicht so viel laufen konnte. Da ja, ist das jetzt wieder so ein bisschen besser und dementsprechend steigt dort der Konsum gerade wieder graduell.
Heißt dann mehr konkret, dass du jetzt ja aufholen kannst, was du sonst nicht schaffst? Oder sind auch jetzt wahrscheinlich, abgesehen von dem Drosten-Podcast, den wahrscheinlich jetzt fast alle hören, noch andere mit dazugekommen?
Naja, aufholen tue ich eher selten Sachen tatsächlich. Es sei denn, es sind jetzt Dinge, die jetzt wirklich wichtig waren, jetzt für, keine Ahnung, den FCM-Kontext zum Beispiel, wenn ich dann irgendwas beim MDR-Podcast, die ja auch einen schönen FCM-Podcast machen, mal verpasst habe. Also das tue ich, das mache ich nicht. Ich höre einfach mehr Podcast-Formate. Also aktuell bin ich gerade dabei, Boomtown zu hören, kann ich dir empfehlen. Das ist so ein englischsprachiger, amerikanischer Podcast über eine, ja, also Ölboom in West Texas, ist ganz interessant. Und so verschiedene andere Formate einfach, ja, für die ich jetzt im Prinzip ein kleines bisschen mehr Zeit habe.
Okay, ja. Und im Zuge der letzten Marco, du musst natürlich jetzt auch darauf antworten, wie sieht es denn aktuell mit deinem Podcast-Konsum aus?
Ich bin da sehr gleich gepolt wie der Thomas, muss ich sagen. Also ich höre nach wie vor eigentlich nur noch einen zweiten Fußball-Podcast, also neben unseren eigenen, den ich entweder höre, wenn ich nicht selbst teilnehme. Und das ist nur der FCM. Da bin ich der treue Hörer von der anderen Seite. Ja, ich habe ja sogar schon mal eine Folge gesponsert.
Stimmt.
Ja, schon länger her. Da haben wir noch in einer Liga gespielt. Und nebenher höre ich auch in der Tat zusätzlich noch den Podcast von dem guten Professor Drosten, NDR Info. Und ansonsten passt das einfach bei mir ins Timing nicht rein.
Okay. Gut, dann, ja, ich ja, ich habe es ja schon gesagt, ich höre quasi jetzt eher weniger, wobei ich merke schon, ich probiere gerade mich mehr zu bewegen und das heißt, ich probiere einfach mehr spazieren zu gehen und versuche dann doch irgendwie noch mein Programm runterzuspulen, aber ich merke schon, dass einige Sachen jetzt doch eher liegen geblieben sind, die ich dann auch nicht nachholen werde, weil sie einfach dann an ja, zeitliche Relevanz verlieren. Im Gegensatz zu diesem Podcast, der hoffentlich zeitlich für immer wichtig sein wird, weil wir dann mal historisch darauf zurückblicken können, wie wir damals am 1.4. so auf die ja, aktuelle Situation geschaut haben. Und ja, Marco, wir haben als erstes die Aufgabe mal hier die beiden auszufragen, was in Liga 3 gerade so los ist, was ja Corona und das Drumherum angeht. Und ja, Marco, willst du vielleicht mal anfangen, ein paar Fragen zu stellen den beiden?
Ja, klar, gerne. Also für mich ist das, also diese ganze Corona-Situation sehr präsent in der ersten Liga und damit verbunden auch in der zweiten Liga, weil es ja viel über den DFL drüber diskutiert wird. Wie das Ganze in der dritten Liga angekommen ist und was da die ersten Maßnahmen waren, ist an mir ehrlich gesagt vorbeigegangen. Wie war das? Wie ist das Thema bei euch in der Liga angekommen?
Thomas, ich glaube, da kannst du fast noch ein bisschen mehr zu sagen, ne? Oder?
Echt? Also ein Fall zum Beispiel wäre mir jetzt nicht bekannt. Ob es jetzt konkreten Spieler, betroffenen Spieler in der dritten Liga, wüsste ich jetzt nicht. Ansonsten merkt man ja schon, dass jetzt doch einige Vereine auf Kurzarbeit umgestellt haben. Also Kaiserslautern, Jena, Rostock, wir sind mir jetzt, wüsste ich jetzt, ich war bestimmt noch ein paar mehr auch noch, fallen mir jetzt aber keine Halle, glaube ich, noch.
Ingolstadt auch.
Ingolstadt, also sind schon einige, die da jetzt auf Kurzarbeit umgestellt haben. Und das ist so das, was man mitbekommt. Ja, also auch, dass jetzt in vielen Vereinen wenig bis gar nicht mehr trainiert wird. Also bei uns zum Beispiel, ich weiß, dass in Halle das auch ist, klar, das ist bekannt durch die Geschichten, die eben die sachsen-anhaltinische Landesregierung da auch ausgegeben hat, ist das ja dort die gleiche Situation. Und das ist so das, was ich weiß, was jetzt so in anderen Clubs abgeht. Was das angeht, kann ich nicht sagen. Was ich noch weiß, ist, dass in Uerdingen jetzt kam gestern irgendwie raus oder vorgestern, dass in Uerdingen die Spieler das Thema Kurzarbeit abgelehnt haben. Also Vereinsmitglieder oder nicht Vereinsmitglieder, sondern Vereinsmitarbeiter und Trainerstab und Betreuerstab haben das angenommen, aber die Spieler haben es halt abgelehnt. Das ist so das, was ich jetzt noch weiß.
Genau. Ja, also das stimmt. Geht mir ähnlich. Also einzelne Fälle oder sowas könnte ich jetzt auch nichts sagen. Und ansonsten verfolgen wir, glaube ich, eher immer noch mal so ein bisschen so die Diskussion um, ja, wie ihr ja eigentlich auch, ne? Also um die Frage, wie lange wird die Liga jetzt ausgesetzt, wie geht's überhaupt weiter? Aber was man ja auch noch mal sagen kann, ist, dass, glaube ich, die Problemlagen in der dritten Liga ja auch noch mal ein bisschen andere sind als in der ersten und in der zweiten Liga, weil die Drittliga-Clubs ja alle so relativ stark noch auf die Zuschauereinnahmen eben angewiesen sind, weil die Fernseheinnahmen nicht so super hoch sind. Ich habe jetzt irgendwo gehört, dass das wohl bis zu 20% des Budgets eben ausmachen kann und dementsprechend natürlich die Diskussion um die Frage, ob und wie es weitergeht, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, in der dritten Liga auch nochmal ein Stück weit anders, mit einer anderen Dringlichkeit vielleicht irgendwie geführt wird. So. Also das ist sozusagen das, was ich mitbekomme, ja, bis auf genau die Sache jetzt bei unserem eigenen Verein, dass jetzt eben da auch Kurzarbeit ansteht. Das sind so die Sachen, aber ja, Erkrankungen oder sowas, glücklicherweise noch nichts gehört.
Okay, wie wird das denn so DFB-seitig überhaupt gerade koordiniert? Ich meine, man kriegt ja recht großflächig mit, dass die DFL irgendwelche Krisensitzungen hat und sich da irgendwelche Sachen sich darauf einigt. Wisst ihr, wie das organisatorisch ist? Müssen sich bei euch die ganzen Drittliga-Vereine zusammensetzen oder macht der DFB das gebündelt von der dritten Liga bis in die Kreisklasse, dass der irgendwie Sachen vorgibt? Wie ist denn das, Alex?
Ja, da habe ich was vorbereitet. Also eigentlich nicht ich, sondern der DFB hat auf seiner Webseite da eine relativ detaillierte Übersicht, was jetzt gerade wie wo läuft und welche Spielklassen da wie tangiert sind. Lohnt sich vielleicht jetzt auch nochmal in den Shownotes zu verlinken. Also so wie ich es wahrnehme, ist es so, dass es da schon einen ständigen Austausch gibt. So ist es jetzt hier auch irgendwie erklärt. Es gibt natürlich wieder, wie immer beim DFB, halt einen Arbeitskreis wahrscheinlich, der sich damit befasst. Und so ein Gremium. Ja, und dann gab es ja jetzt vor einiger Zeit gerade so eine, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Staffeltagung, also auf jeden Fall so eine Veranstaltung, wo alle Drittliga-Clubs sich trafen und abstimmten und jetzt die aktuellen Maßnahmen jetzt irgendwie nochmal besprochen haben. Genau, also das ist das, was läuft. Und der DFB hat ja auch noch ein paar andere Baustellen als nur die dritte Liga. Ne? Also die koordinieren ja dann jetzt auch noch alles, was mit, keine Ahnung, dem Juniorenbereich ist, mit der Frauen-Bundesliga, die ganzen Länderspiele und so weiter. Also da scheint es schon ich sage jetzt mal, eine globale Perspektive auf diese Thematik zu geben. Und da ist jetzt die dritte Liga sozusagen ein, ja, ein Diskussionspunkt letztlich.
Gibt denn da irgendein Verein den Ton an? Ich meine, man hat ja schon auf der ganz großen Bühne quasi diverse Funktionäre bei Bayern oder bei Dortmund gehört, die ihren Senf irgendwie dazugegeben haben. Gibt es auch sowas in der dritten Liga, dass da irgendwer doch sehr vorprescht oder probiert, sich entsprechend irgendwie zu ja, adressieren oder seine Vorstellung durchzubringen?
Nehme ich so nicht wahr. Also das ist immer eine Kommunikation, so wir haben uns jetzt getroffen, wir haben jetzt diese und jene Entscheidung getroffen, aber wer da wie irgendwie eine Vorreiterrolle einnimmt, das wird zumindest auf den Kanälen, die ich da jetzt verfolge, nicht, ja, nicht sonderlich stark kommuniziert. Thomas, wie ist denn das, also was ist denn deine Wahrnehmung eigentlich?
Genauso. Also Mario Kainik hatte da in dem letzten MDR-Gespräch, wo er da zu Gast war, mit Olli Leiste zugeschaltet, hatte das ja auch gesagt. Also es gibt ja, man ist da schon im Austausch mit dem DFB, aber da gibt es jetzt keinen Club, der da irgendwie voranprescht, sondern das ist alles eine gemeinsame Geschichte, die da angegangen wird. Und ja, es macht, glaube ich, auch in der Liga oder generell auch in der ersten Liga würde das wahrscheinlich am meisten Sinn machen, ja. Wenn man das so tut. Und in der dritten Liga wird das nach meiner Wahrnehmung auch genauso getan, ja. Dass die Vereine da zusammen auch mit dem DFB ins Gespräch gehen und dann nicht irgendwie zwei oder drei Clubs da vorangehen.
Aber die Diskussionen werden schon sehr autark geführt. Also es wird nicht irgendwie angeglichen an Maßgaben oder Richtlinien, die von der DFL rausgegeben werden. Also das ist schon komplett autonom.
Ja, muss ja, weil wir haben ja mit der DFL in der Liga das bisher selber auch gar nichts zu tun. Also von daher ist das auch sinnvoll da. Ich weiß nicht, wie der DFB da mit der DFL kommuniziert. Das kann natürlich sein, dass sie da sich auch schon ein bisschen abstimmen. Aber ansonsten ist da, sind da die ersten beiden Ligen für die Drittligisten komplett außen vor.
Ja. Naja, würde ich sagen. Also ich habe jetzt gerade den letzten MDR-Podcast, hier Neues vom Krügelplatz im Ohr, da hatte der Olli Leiste ja diesen einen DFB-Menschen auch zu Gast. Ja, ist ganz interessant, weil der nämlich erzählte, der DFB diskutiert natürlich die Dinge, die jetzt unmittelbar in seinem Einflussbereich liegen. Da gehört jetzt durch die DFL erste und zweite Liga erstmal nicht dazu, sondern eben die genannten anderen. Aber es ist natürlich immer eine Sache, die von oben nach unten läuft. So. Also wenn jetzt, also weil das ja auch zu tun hat mit so Auf- und Abstiegsregelungen und so einem Kram. Also wenn wir jetzt auch über so Szenarien reden wie Saisonabbruch oder so, Schmunzel. Und da müssen die, glaube ich, schon so ein kleines bisschen drauf Rücksicht nehmen. Aber wie gesagt, ne, in der dritten Liga gibt es eben noch ein bisschen andere Problemfelder als das, ja, was man eben oben vielleicht so hat. Und ja, ich glaube, man muss da schon so ein bisschen drauf Rücksicht nehmen, aber kocht auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, so kann man zusammenfassen.
Ja, aber es ergibt ja auch Sinn. Also es ist ja nun mal die höchste Spielklasse vom DFB und keine Spielklasse der DFL. Also da sollte man schon auch ein Stück weit gucken, dass man da, so blöd das jetzt klingt, aber seine eigenen Interessen auch ein Stück weit wahrt. Ja, und da erstmal nach oben schon guckt, wie du schon sagst, klar, Auf- und Abschiedsregelung, logisch. Aber finanziell ist doch das hier eine ganz andere Nummer. Und deswegen muss man da, glaube ich, auch ganz anders drauf gucken als in der Bundesliga. Auch wenn natürlich in der Bundesliga die gleichen Probleme da sind, gar keine Frage. Und in der zweiten Liga. Aber es ist ja finanziell trotzdem eine andere Nummer.
Also. Ja. Ganz, ganz über...
Sorry, aber ich krieg schon so mit. Also eigentlich seid ihr doch, was so Verbandsarbeit gerade angeht, einigermaßen zufrieden mit dem, was der DFB bei euch abliefert. Oder würdet ihr jetzt auch gerade sagen, dass die einen schlechten Job machen?
Schwer einzuschätzen halt. Also dadurch, dass jetzt erstmal nicht viel passiert, weil jetzt die aktuelle Ansage ja ist bis 30.04., ist erstmal auf jeden Fall Ruhe und man ist kontinuierlich in Gesprächen, ist das halt relativ schwierig einzuschätzen. Ne? Also ich finde es jetzt prinzipiell erstmal grundsätzlich richtig zu sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit bis zum 30.04. und versuchen, das wird mit Sicherheit gemacht, auch wenn das jetzt nicht nach außen kommuniziert wird, halt alle möglichen Szenarien zu rechnen und so weiter und zu gucken, wie es halt irgendwie ist. Und ich glaube, das Ding ist halt einfach, man hört einfach auch jetzt erstmal nichts, weil jetzt für die öffentliche Debatte auch erstmal nichts zu kommunizieren ist. So, das ist, glaube ich, so das Ding. Deswegen ist schwer zu sagen, ob die das jetzt irgendwie gut oder schlecht machen. Ich glaube, das können wir nochmal besprechen, wenn dann der DFB um die Ecke kommt und sowas erzählt wie, jetzt im Juni spielen wir die kompletten Spiele alle an einem Standort irgendwie unter Quarantäne aus oder so. Also das wäre ja dann so ein konkretes Ergebnis, was man bewerten kann. Aktuell ist da relativ wenig irgendwie los, habe ich den Eindruck.
Würdest du dir denn mehr wünschen, was kommuniziert wird?
Nö, also ich bin, wie gesagt, mit der Ansage jetzt 30.04. und da, also bis zum 30.04. ist Ruhe und danach muss es irgendwie irgendeine Form von Lösung geben. Bin ich jetzt erstmal ganz gut abgeholt und bilde mir ein, dass die jetzt hinter den Kulissen eben arbeiten und diskutieren und überlegen. Aber das ist ja auch das, was sie tun sollen und das muss ja auch nicht in der Öffentlichkeit passieren. Also ich würde jetzt, weiß nicht, also ich könnte jetzt gar nicht so sagen, was ich mir jetzt da anders wünschen würde. Ich weiß nicht, Thomas, wie du das siehst.
Aber genau so. Also was man vielleicht hier auch noch sagen muss, im Zusammenhang mit der dritten Liga, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist, das ist nachher eine Diskussion bei euch, die ist natürlich ein bisschen anders zu führen, was bei uns hier der Fall ist in der dritten Liga. Man ist sich wohl einig darüber, dass die Saison nicht als, dass die Spiele nicht als Geisterspiele zu Ende gespielt werden, weil das einfach finanziell für die Clubs, ja, wäre der Tod. Kann sich in der dritten Liga halt aufgrund der sehr geringen Fernsehgelder, kann sich halt keiner erlauben, auf Fernsehgelder, auf Zuschauereinnahmen zu verzichten. Und da ist man sich innerhalb der Liga einig, dass es keine Geisterspiele geben wird, um die Saison fertig zu spielen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der ganz interessant ist in der ganzen Diskussion.
Mhm. Ja. Aber wie ist denn das bei euch hinsichtlich Fernsehgelder, auch wenn es jetzt nicht der Hauptanteil ist für die Vereine? Gibt es denn so wie in der ersten Liga, dass dort noch irgendwelche Zahlungen ausstehen, die man vielleicht noch unbedingt eintreiben muss, dadurch, dass man, naja, die Liga zu Ende spielt durch Geisterspiele oder ähnliches?
Nichts gehört dazu.
Ja, ich glaube, das schlägt auch in der dritten Liga jetzt nicht so unfassbar zu Buche halt. Also das ist schon ein Posten, das ist gar keine Frage. Wie der jetzt aber, das macht ja Magenta Sport, ne? Also die Telekom hat ja da die Rechte. Ja. Wie die jetzt ausschütten, kann ich dir nicht sagen. Aber der Punkt ist halt einfach, dass, also die Diskussion läuft im Moment so, dass sie sagen, naja, Geisterspiele sind schön, um quasi den sportlichen Wettbewerb fortführen und auch Ergebnisse und Meister und Absteiger und so weiter ermitteln zu können. Aber es ist schlicht und ergreifend kein Weg, der finanzierbar ist für die Drittliga-Clubs. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade gar nicht so groß im Fokus, sondern eher so die Frage, gibt es die Möglichkeit, das mit Zuschauern zu Ende zu spielen? Und das ist jetzt natürlich eine Diskussion, also ne, wo irgendwie klar ist, dass es, also aus meiner Sicht jedenfalls, eher nicht realistisch ist. Da haben wir dann auch noch das Datum 30.06., wo dann die ganzen Spielerverträge auslaufen. Also es gibt ja eine ganze Reihe an Problemen, die damit zusammenhängen. Und wie Thomas ja schon sagte, ist es jetzt, glaube ich, echt so erstmal der Fokus auf der Frage, wie kriegen wir das ganze Ding sportlich entschieden, aber mit Zuschauern so.
Ja, so ist das. Gibt es denn da Aussagen von den einzelnen Vereinen und insbesondere vom FCM, wie man sich das wünschen würde?
Also jetzt meinst du jetzt ein ganz konkretes Szenario, wie man zu Ende spielen kann?
Ja, ja, genau. Oder wie man die aktuelle Situation dort auch sieht. Ich habe gelesen auf Liga 3 Online, dass Pele Wollitz da auch ein Statement zugelassen hat, dass er es unmoralisch finden würde, vor dem 30.04. wieder anfangen zu trainieren, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Ne?
Mhm, genau, ja.
Und gibt es da irgendwie einen Konsens zu dieser Einstellung in der dritten Liga oder verschiedene Meinungen oder wie ist das?
Nee, das glaube ich eher nicht, weil wohl am 8.04. will wohl Rostock wieder anfangen zu trainieren, unter anderem. Wie auch immer das passieren soll, keine Ahnung. Also das vielleicht in Zweiergruppen 6 Meter auseinander und dann spielt euch einen Ball zu, keine Ahnung. Also, aber da scheint es definitiv keinen Konsens zu geben.
Ja, wo es aber einen Konsens gibt, da habe ich auch unseren Geschäftsführer Sport noch im Ohr, ist eben bei der ganz klaren Aussage, es muss halt sozusagen ein sportlich fairer Wettbewerb her. Ne? So, und wenn du jetzt wie in Rostock am 8.4. startest und dann aber ein anderes Bundesland hast, also hier Bundesland einfügen, ist ja Bums, wo halt alle Sportstätten noch gesperrt sind bis 30.4., hast du ja keinen fairen, vergleichbaren Wettbewerb. Also ich glaube, das ist dann da schon eher so eine Diskussion, wie man es irgendwie hinkriegen kann, dass alle mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen haben und da keiner irgendwie einen Vorteil hat. So. Aber das sind eigenartigerweise, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke und drüber spreche, schon auch irgendwie alles so Sachen, die irgendwie allen klar sind, die jetzt aber zumindest nach meiner Wahrnehmung auch nicht zu einer riesen Dissens führen. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn Rostock jetzt wirklich loslegt, ne? Was dann die anderen Vereine irgendwie machen, aber da aktuell irgendwie gar keiner was machen kann, haben jetzt erstmal alle die gleiche Situation. So. Und unser Geschäftsführer sozusagen, Chef der Spielbetriebs GmbH, der sagt auch zu Recht, finde ich auch richtig, er muss jetzt erstmal als Geschäftsführer davon ausgehen, dass es am 1.5. weitergeht, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, aber das ist ja jetzt erstmal so die Ansage. Und was, also ne, weil du ja irgendwie auch, du brauchst ja irgendwie auch einen Planungshorizont oder wie auch immer und so. Und ich glaube, da wird jetzt einfach im April nochmal eine ganze Menge einfach passieren. So. Und bis dahin wird hinter den Kulissen gesprochen und vordergründig, werden die Leute auf Social Media mit lustigen Spielchen und Fotos und Challenges bespaßt. Aber da gibt es jetzt nicht viel Diskurs irgendwie, den man wahrnehmen könnte. So. Ist also alles irgendwie so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt Heimeliga, aber das trifft es glaube ich nicht, weil die hinter den Kulissen glaube ich schon irgendwie rödeln, aber sieht schon zumindest so aus, als hätten da die Drittligisten alle irgendwie eine Richtung, in die da auch gemeinsam verfolgen wollen. Erstmal.
Was wäre denn euer persönlicher Wunsch, Thomas?
Ich habe das ja auf Twitter glaube ich auch schon mal geschrieben und auch hier im Podcast schon kundgetan. Also ich bin der Meinung, ich glaube, das Fairste wäre es tatsächlich, dass man sagt, man bricht die ganze Geschichte ab. Also man annulliert die Saison jetzt unabhängig von unserer Position. Ich würde das auch sagen, wenn wir Erster wären. Weil du hast einfach aufgrund der verschiedenen Situationen jetzt, die in den Bundesländern auch gegeben sind, völlig verschiedene Voraussetzungen für den Rest der Saison. Du weißt nicht, also das ist halt irgendwo sportlich dann nicht mehr fair. Ja, und von daher bin ich der Meinung, brecht die Saison ab. Von mir aus, überlegt euch Szenarien, dass die Mannschaften, die jetzt da oben stehen, dass die von mir aus gerne hochgehen, dass du die Ligen für ein Jahr aufstockst und dann im nächsten Jahr dann mit mehr Absteigern spielst, wenn es sein muss oder so, keine Ahnung. Oder lasst die Mannschaften, die jetzt die Punkte haben, addiert die Punkte einfach bei null auf die kommende Saison dann drauf, dass die eben mit den Punkten, den sie jetzt haben, starten, damit man eben diese Saison auch ein Stück weit Rechnung trägt. Aber ich bin schon der Meinung, eine komplette Annullierung der Saison und dann Rücksetzung auf Bedingungen, Saisonbeginn 1920 wäre für mich persönlich das Fairste, jetzt unabhängig vom 1. FC Magdeburg.
Okay, Alex, wie siehst du das?
Boah, ich bin da ziemlich indifferent halt. Also das Problem ist halt, dass egal wie du es machst, egal welches Szenario man sich überlegt, auch das habe ich neulich irgendwo mal gelesen, irgendjemand leidet ja immer. Ne? Also natürlich. So, und das wird ja auch nochmal spannend. Ne? Also wenn diese Szenarien auf dem Tisch liegen und diskutiert werden, da wird es dann, glaube ich, interessant sein zu sehen, okay, welche Mannschaften oder welche Strömungen sich da irgendwie durchsetzen können. Ich persönlich weiß nicht, also kann es tatsächlich gar nicht so richtig zu Ende denken halt. Also es ist eine ganz eigentümliche Situation gerade, und wie gesagt, du musst ja an 1000 Stellen anfangen zu überlegen, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir annullieren die Saison, ist das natürlich für die, die jetzt oben stehen, wenn sie jetzt nicht hochgehen dürfen, der größtmögliche epochale Abfuck, ist ja irgendwie klar. So, wenn wir also zu Ende spielen, ist glaube ich nicht realistisch, und dazu wird diese Corona-Geschichte ja einfach noch viel länger dauern, als wir uns das jetzt glaube ich alle irgendwie ausmalen. Also es ist halt eine Scheißsituation, ne? Und so, und ich glaube auch, da nehme ich jetzt glaube ich auch ein bisschen was vorweg, was wir nachher noch diskutieren wollten. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt hier gerade alle Zeuge werden, wie so eine Branche sich massiv verändern wird. Also dieses Profifußball- und Entertainment-Gedöns, das wird, wenn dieses Corona-Ding vorbei ist, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ganz, ganz anders aussehen als jetzt. Also da werden viele Vereine einfach auch nicht mehr da sein, glaube ich. Heute geisterte, ich weiß nicht, ob das ein April-Scherz war, aber heute geisterte ja irgendwie durch Social Media, dass der KSC wohl große Probleme hätte. In der dritten Liga fallen mir sofort auch ein paar Vereine ein, die das, glaube ich, nicht lange durchhalten können, jetzt keine Spiele mit Zuschauern zu haben und so weiter. Also das wird die ganze Landschaft auf eine Art und Weise verändern, die wir uns jetzt alle noch gar nicht ausmalen können. Ich mir auch nicht. Fakt ist für mich halt nur, solange wie es noch eine Möglichkeit gibt, dass sich Leute irgendwie anstecken oder wie auch immer, brauchen wir, glaube ich, über Fußball erstmal gar nicht zu sprechen. Alles andere ist fast schon, weiß ich nicht, zynisch. So. Also wenn du jetzt darüber redest, die Leute dann irgendwo einzufärchen, spielen zu lassen, damit du mit Macht das Ding durchprügelst, das kann auf jeden Fall nicht die Lösung sein.
Ja, und ich finde das auch sehr unmoralisch, das ganze Thema, wenn du bedenkst, jetzt sagen wir mal, wir sind im Mai, und wenn Flatten the Curve vielleicht nicht so schnell zieht, wie man sich das denkt, und selbst wenn es tut, dann hast du ja immer noch das Problem, dass Leute sterben an Corona und gleichzeitig spielst du so eine Saison zu Ende, egal in welcher Liga. Und ich finde, dieser moralische Aspekt ist einfach auch nicht unterzubewerten. Und deswegen finde ich, das ist ein totales No-Go. Egal welche Liga, egal welches Land. Also wenn das, was jetzt gerade über die Welt herzieht, weitergeht, sollte man da vielleicht von absehen. Ja, so meine persönliche Meinung.
Ich würde da gerne eine Frage kurz einstreuen, weil die mir jetzt schon seit 2 Minuten auf den Nägeln brennt. Vielleicht dann an den Thomas zuerst. Kannst du dir vorstellen, dass in der dritten Liga ein anderes Szenario eintritt als in den ersten beiden Ligen, dass man zum Beispiel in den ersten beiden Ligen das wie auch immer durchprügelt und die dritte Liga abbricht. Meinst du, dass man da so weit gehen könnte, dass es da unterschiedliche Endergebnisse am Ende gibt?
Ja, gute Frage. Wenn die Clubs sich tatsächlich einig sind in der Beziehung, dass sie sagen, es macht für sie keinen Sinn, diese Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit eben zu bestreiten, aufgrund der Einnahmen, die dann wegbrechen, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus so kommen kann. Ja. Die Frage ist eben tatsächlich, wie verhält sich dann die DFL? Aber da kommen wir ja, glaube ich, nochmal drauf, wenn wir über euren Club sprechen, nochmal ein bisschen detaillierter dann. Also ich denke, viel hängt dann tatsächlich jetzt vom Verhalten der DFL auch ab. Also was jetzt in den ersten beiden Ligen passieren wird.
Ja.
Da also gebe ich dir schon recht, wenn du jetzt sagst, du spielst die ersten beiden Ligen zu Ende und die dritte halt nicht, ja, dann ist eben das tatsächlich das Problem da. Du hast dann Vereine auf Auf- und Abstiegsplätzen und gerade auf den Aufstiegsplätzen, die liebäugeln natürlich auch mit den Fernsehmillionen, die dann eben kommen, ja, und sehen eben, okay, Mensch, das wäre doch was. Ja, schwierig. Tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Tut mich da echt schwer,
beantworten. Das liegt ja auch ein bisschen daran, wie das Szenario dann ist. Ne? Also wenn du dann die Ligen vergrößerst für eine Saison und die Aufsteiger wirklich auch mitnimmst, sind ja viele Gemüter dann wieder beruhigt.
Ja, ja, klar, ja. Natürlich.
Ja, aber das Ding ist doch, also Marco, da bin ich ganz bei dir. Also im Prinzip kannst du, solange die Situation so ist, wie sie ist, und Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote herrschen etc. pp., kannst du nicht Fußball spielen, egal in welcher Liga, ja, erste, zweite oder dritte. Das ist halt so mal das erste Ding. Und das zweite Ding ist, wenn die dritte Liga jetzt beschließen, so, oder der DFB in dem Fall vielleicht beschließt, okay, wir brechen das alles ab, unterhalb der ersten und zweiten Liga, annullieren das Ganze und die DFL lässt trotzdem spielen, dann hast du ja zwei Effekte. Also Effekt 1 ist so, dass du dann eigentlich sagen kannst, okay, wir machen die erste und zweite Liga als geschlossenes System ohne Abstieg in die dritte Liga, dann sollen die da autark ihr Ding machen. Und die andere Sache ist, du machst dich doch dann als DFL und als Profifußball-Business, machst du dich ja komplett lächerlich und unglaubwürdig. Ich meine, wie erklärst du jemanden, der, weiß ich nicht, seine Verwandten gerade nicht besuchen kann, dass das nicht geht, aber irgendwelche Millionäre an den Ball treten können? Oder du mit deiner Family nicht auf dem Spielplatz kannst oder halt nicht kicken kannst auf dem Ascheplatz, ne, und die Profis aber spielen. Das geht, also das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar. Also Moment, ist doch vorstellbar, weil die DFL viele spannende Dinge macht. Aber das kann ich am allerwenigsten denken, von allen möglichen Szenarien tatsächlich.
Ich glaube, mit das realistische Szenario, würde ich mal so sagen. Also ich würde ihnen das kalt lächeln zutrauen.
Ja, dann kannst du da einen Deckel drauf machen auf das Thema Profifußball. Also, oder ich weiß nicht, ist das dann noch ernst zu nehmen? Keine Ahnung.
Ja, aber ist das nicht jetzt schon der Fall? Sorry, Stefan.
Weil Marco ja was sagen wollte.
Achso, Entschuldigung.
Entschuldigung, Marc. Aber ich würde vielleicht eher das vertiefen. Wollen wir noch mal ein bisschen vielleicht auf den FCM mal noch mal den Fokus lenken, bevor wir in diese ganz große Diskussion kommen, weil die bleibt ja nicht aus bei allen Sachen, die wir hier besprechen. Aber ich würde vielleicht noch mal gerne auf euch gucken, wenn das für euch okay ist. Und zwar, wir wissen ja alle, dass gerade Ultras ja die bösesten Menschen aller Zeiten sind und eigentlich nicht mehr ins Stadion gehören. Und das haben wir alle, die kurz vorher noch gelernt, was eigentlich schon ewig weit weg wirkt, dass diese Hauptdiskussion sehr intensiv geführt wurde und eigentlich alle gewisse Leute nie wieder ins Stadion durften. Und man erlebt ja jetzt doch immer mal wieder von verschiedenen Ultraszenen, dass die sich doch gar nicht so böse sind, sondern doch recht ehrenamtlich engagieren, auch im Zuge der Corona-Krise, dass es da Sammelaktionen gibt oder Einkaufsaktionen und so weiter. Gibt es denn sowas bei euch in Magdeburg? Habt ihr da irgendwie was mitbekommen?
Ja, also es gibt zunächst mal den ganz generellen Aufruf von Block U, einfach solidarisch zu sein und den Leuten, die Hilfe benötigen, jetzt auch Hilfe zuteil werden zu lassen und so weiter. Also da nochmal aufzufordern, zu sagen, okay, wir engagieren uns jetzt nicht nur für den Fußball, sondern eben auch für die Stadt und für die Leute, die da Hilfe brauchen. Dann gibt es seitens Block U gerade eine Aktion, dass man so alte, ich sage jetzt mal Stadionhefte, also sozusagen Kurvenhefte im Prinzip, aus der Saison 2009, 2010, jetzt nichts Falsches erzählen, das bringen die jetzt nochmal so als großes Heft raus, wo diese ganzen Spieltagshefte nochmal abgedruckt sind aus der Saison. da ist ein Soli-Beitrag enthalten, der dann auch einer gemeinnützigen Einrichtung zukommen soll. Also das passiert jetzt auch gerade. Und weil ich eins dieser Hefte bestellt habe, kann ich da vielleicht aus der Mail auch noch andeuten, dass wohl weitere, ich sag jetzt mal, Benefits oder Aktionen für den guten Zweck auch in der Mache sind. Also da wird sicherlich noch das ein oder andere kommen. Aber das ist jetzt sozusagen erstmal das, was ich so wahrnehmen kann, was da so läuft. Also es ist jetzt nicht sozusagen die riesengroße Glocke, wie das ja auch bei anderen Fanszenen jetzt irgendwie schon zu hören war. Aber es passieren halt Dinge im Kleinen und ich glaube, es passieren auch eine ganze Menge Sachen, die jetzt einfach nicht riesig kommuniziert werden, sondern die so Selbstverständlichkeiten sind. Ne? Wie hilft deinem Nachbarn, hilft deiner, weiß ich nicht, älteren Dame schräg gerade rüber, so Geschichten eben.
Ja. Marco, bei uns habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Oder hast du irgendwie erlebt oder gelesen, dass die Fanszene gerade irgendwas macht?
Nee, bis jetzt noch gar nichts.
Okay.
Kein Mucks.
Vielleicht noch was zu den bösen Ultras. Es gab heute, auf dem Internetportal Spox.de ist heute ein Interview eingestellt worden mit dem Jens Nowotny. Die Älteren von uns kennen ihn noch. Ich fand da einen Satz von ihm sehr, 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 sehr interessant und auch sehr, sehr geil. Er hat dann nämlich auf die Frage gesagt, was so moderner Fußball, was das alles so bedeutet und so. Da hat er dann geantwortet, ja, der Grundehrlichste im modernen Fußball ist meiner Meinung nach der Ultra. Der eingefleischte Fan, der alles für seinen Verein tun würde. Ich glaube, das sagt in der Beziehung recht viel zu den bösen Ultras.
Ja, aber wir haben doch alle gelernt, dass wir eigentlich doch jetzt Dietmar Hopp dankbar sein müssen, weil er doch Impfstoff persönlich
ja. zu Hause hat. Oh ja. Ja, genau. Ja.
In der Giftküche, ja.
Genau. In der SAP-Teeküche, wie auch immer.
Genau. Die sind jetzt leer. Auch die haben Homeoffice.
Nee, gut. Genau. Aber wie ist es denn auch dann so, ja, persönlich mit euch? Also Alex, du bist ja auch jemand, du bist ja quasi so bei ziemlich jedem Spiel, ich kann mich daran erinnern, dass du so eine Quote hast, dass dir maximal 1 bis 2 Spiele pro Saison fehlen. Das sind schon Ausnahmesaisons, weil ich glaube, kürzlich warst du tatsächlich mal wieder nicht im Stadion und man hat spektakulär gewonnen. Das kenne ich von mir selbst auch, dass ich mal die guten Siege tendenziell verpasse und man dann sagt, ich soll nie wieder ins Stadion gehen. Wie kommst du denn mit der fußballfreien Zeit gerade klar? Wir hatten das schon vor einer Woche bei uns auch im Paracast so ein bisschen. Also Struktur fehlt irgendwie so ein Stück weit und man weiß irgendwie gar nicht so hin mit der Zeit und irgendwie die Sachen, auf die man sich gefreut hat am Wochenende, die finden gerade so nicht statt. Wie schwer fällt dir das gerade, du so als quasi Allesfahrer? Wie kommst du damit eigentlich klar, der auch eine sehr lange Fahrt zu Heimspielen hat, die ja dann eigentlich wirklich dann, wo du Wochenende hast, die eigentlich komplett, zumindest tageweise belegt sind, eigentlich nur mit Fußball?
Ja, naja, fühlt sich halt scheiße an. Ne? Ist halt so, dass sich meine Fahrten in der nächsten Zeit sowieso auch ein kleines bisschen reduziert hätten, aus Gründen. Aber ja, trotzdem, das ein ganz, ganz eigentümliches Gefühl ist. Also ich merke das jetzt unter der Woche, muss ich ehrlich sagen, nicht so, weil ich da sozusagen jetzt gerade in anderen Kontexten involviert bin und mir ja über andere Themen gerade so ein bisschen Gedanken noch mitmache. Aber zum Beispiel jetzt am vergangenen Wochenende wären wir nach Rostock gefahren, ne, und am Samstag. Und das war schon, das fühlte sich, also da hatte ich den ganzen Tag, ging es mir den ganzen Tag nicht gut, ne, weil ich irgendwie dann so dachte, naja, jetzt wären wir schon am Stadion und jetzt wären wir beim Spiel und jetzt mit den Jungs irgendwie abhängen und wir hatten jetzt hier auch eine größere Tour geplant, wir wären dann halt quasi im absoluten Höllenritt hier nachts um 3 losgefahren in Mittelhessen, um dann an die Küste zu fahren, um direkt wieder zurückzufahren, also so verrückte Geschichten. Und da blutet dann schon das Herz, das ist dann irgendwie schon krass und irgendwie auch so ein Full-Stop, bei dem einem auch so ein kleines bisschen so die Kontrolle abhanden kommt, weil man es ja nicht selbst irgendwie verschuldet oder in der Hand hatte. So. Und ich merke das eben, also an den Spieltagen schon besonders, ne, wenn ich dann auch nochmal so alte Fotos mir irgendwie rauskrame oder so oder vielleicht nochmal einen alten Blogtext bringe zu einem Spiel. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und das ist halt so, wie du sagst. Ne? Also es bricht halt ja nicht nur das Spiel an sich weg, so, sondern es bricht eben einfach auch das regelmäßige Treffen mit den Freunden, Freundinnen irgendwie weg. Das findet nicht statt. So der Austausch mit den Leuten, das ist ja, also wissen wir ja alle, ne? Fußball ist ja viel, viel mehr als noch das Spiel. Und das fehlt auf jeden Fall. Ist eine merkwürdige Situation. Ja, nicht schön.
Geht es dir dann vielleicht auch so wie mir, dass du so ein bisschen Angst vor so einer Entwöhnung hast, dass quasi das Suchtmittel ja so ein bisschen weniger süchtig machend ist, wenn es dann wieder losgeht? Weil ich meine, das Schlimme ist ja die Ungewissheit. Man weiß ja nicht, wann es wieder losgeht. Und sei es dann wirklich so, wie manche vielleicht vermuten, dass man erst wieder nächstes Jahr ins Stadion kann, ist da die Angst irgendwie bei dir da, dass sich dann in dieser Zeit ja dann grundlegend bei dir was verändert hat und du ja einfach weniger Lust hast oder was anderes gefunden hast, was halt dich vom Fußball dann auch so ein Stück weit weggeholt hat. Also so die Angst davor, dass man sich gerade vielleicht so ein bisschen entliebt von dem, was man eigentlich ja jahrelang irgendwie verfolgt und ja intensiv begleitet hat?
Nö, kann ich eigentlich ausschließen, weil es für mich, also im Moment, klar, wie gesagt, stehen andere Themen jetzt erstmal im Vordergrund, gerade auch eben durch Corona, aber ganz grundsätzlich ist es ja für mich so, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, der FCM ist ja wie Familie. Ne? So, also es ist ja egal, wo der Club spielt, das ist immer irgendwie wie nach Hause kommen. Und das wird sich ja nicht verändern. Also das ist ja sozusagen trotzdem noch ein ganz, ganz extrem wichtiger Faktor auch in meinem Leben so. Und ich glaube, wenn es dann irgendwann mal wieder ins Stadion geht, ich dann auch irgendwann wieder im Stadion sein kann, das wird großartig. Also da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ich habe eher so die Angst tatsächlich, dass oder frage mich ab und an mal so an schlechten Tagen, naja, was ist denn, wenn wir vielleicht jetzt nicht nur bis Ende des Jahres, sondern ganz, ganz lange nicht mehr ins Stadion können, wenn irgendwie Fußball dann doch nicht gesellschaftsrelevant genug ist, als dass er halt erstmal wieder betrieben werden kann. Das ist so der Gedanke, den ich mir mache. Aber ich glaube, wenn es dann wieder losgeht und ich dann wieder dabei sein kann, dann bin ich wieder dabei. Also ganz sicher.
Und Thomas, so verrückt fußballmäßig du drauf bist, wird das bei dir wahrscheinlich ganz genauso sein.
Ja, im Prinzip hat Alex alles gesagt. Was bei mir halt noch dazu kommt, ist, dass ich halt selber auch noch ein bisschen spiele. Also jetzt nicht mehr aktiv, aber so auf Freizeitebene. Und das fehlt halt schon. Ja. Einfach mal ein bisschen auf dem Platz eine Stunde blödes Zeug machen. Also das fehlt mir halt auch extrem. Also mal abgesehen von der ganzen FCM-Situation und was Alex gerade sagt mit dem Rostock-Spiel, das tat mir schon sehr weh, weil das so auch mein persönliches Auswärtshighlight gewesen wäre. Klar, ich meine, Hansa Magdeburg ist ja sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre halt total cool geworden. Und ja, das ist, wie Alex schon sagt, da sitzt du dann da und denkst dir so, ja, jetzt wärst du im Stadion, ne? Jetzt würdest du 3-0 führen. Ach Mensch. Und also es ist dann eben einfach schon, das fehlt schon. Also dieses Erlebnis Fußball an sich, was Alex gerade mit diesen ganzen Begleiterscheinungen, dieses Thema Profifußball an sich, muss ich sagen, das juckt mich gar nicht so sehr. Mir geht es da wirklich tatsächlich auch mehr um das Ganze drumherum, Freunde treffen, dummes Zeug labern. Das machen wir jeden Mittwoch Gott sei Dank auch nochmal anderthalb Stunden. Von daher passt das immer ganz gut. Aber das fehlt natürlich schon, klar. So. Aber es ist mehr dann so dieses Soziale, was dann fehlt. Weniger so ein Stück weit der Fußball an sich.
Ja, das ist bei mir ganz genauso, wenn ich kurz meine Geschichte noch erzählen kann. Also warum ich auch diese Frage gerade so intensiv stelle. Weil ich glaube, ich habe einfach da auch ein wirklich Kack-Timing erwischt, was die ganze Sache irgendwie angeht. Weil ich habe ja seit ungefähr einem Jahr nicht mehr die Situation, dass ich am Wochenende immer in Paderborn bin, sondern jetzt meine Heimspiele, ja, so weit weg sind wie Auswärtsspiele, das kennt der Alex ja auch. Und das hat bei mir schon so ein Stück weit bei mir geführt, dass meine Frequenz an Spielen irgendwie runtergeht, weil es ist einfach nicht mehr logistisch für mich machbar, jedes Wochenende quasi eine Auswärtspartie irgendwie mitzumachen, außer wir spielen gegen Düsseldorf, weil das Spiel ist ja ausgefallen, von daher habe ich nicht mal da das Glück irgendwie. Und dann halt hinzu kommt neben halt dieser Entwöhnungsphase, die man jetzt so ein bisschen hat, auch noch halt diese Desillusionierung, auf die ich vielleicht noch gleich komme, wenn es darum geht, wie die DFL eigentlich mit dem ganzen Thema umgeht und die wir jetzt auch schon ein bisschen angedeutet haben, wo ich merke, dass gerade auf ganz vielen Ebenen ich psychisch angegriffen werde und mir gesagt wird, wie kacke eigentlich doch irgendwie Fußball gerade ist und wie schwer man mir das machen möchte, da irgendwie zu sehen, Mensch, ich habe da irgendwie wieder richtig Bock drauf. Ich muss auch sagen, ich habe auch so ähnlich wie ihr Rostock heute, haben wir unseren Trip für den letzten Spieltag abgesagt, wo wir quasi nach Frankfurt fahren wollten, Wochenende verbringen wollten und da quasi richtig genüsslich absteigen wollten. Da würde es ja hinauslaufen und wir hatten halt ein üppiges Budget, weil wir halt in der letzten Saison auf Aufstieg in die erste Liga gesetzt hatten und dadurch auch einiges in der Kasse hatten, um irgendwie ein echt nettes Wochenende zu machen, und das hat halt auch wehgetan, halt irgendwie dieses Hotel zu stornieren und zu sagen, boah, nee, das findet jetzt nicht statt, wo ich schon merke, okay, ich liebe den Fußball noch so sehr, dass ich denke, oh, was für ein Scheiß, dass ich das nicht mitmachen kann, aber so ganz bei ganz vielen anderen Sachen, und dann ist es, wie ihr sagt, nicht der Sport, der ist halt völlig irrelevant, der wird immer schlimmer quasi für mich, was da passiert, sondern das ganze Sozial drumherum, die Leute treffen, mit denen irgendwie sich ja unterhalten und irgendwie Spaß haben und ja, den Marco dann auch weniger sehen. Und da wir Marco noch ein paar da krass noch nicht drüber geredet haben, wie geht's dir denn? Hast du denn so ein bisschen Angst vor der Entwöhnung oder habe ich einfach gerade das größte Pech überhaupt, dass ich mir da so viele Gedanken machen muss, dass das irgendwie alles nicht mehr so schön ist, wie es mal war, als wir noch in die Regionalliga abgestiegen sind?
Also ich habe das ehrlich gesagt momentan gar nicht. Also mir fehlt nichts, muss ich sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich von der Arbeit her momentan so eingespannt bin, dass ich wenig Zeit habe, zwischendurch mal über andere Sachen nachzudenken. Aber in Summe muss ich sagen, ich finde, ihr seid ja sehr absolut, also gerade du, Alex, hinsichtlich, dass du dich schon wieder freust auf das erste Mal wieder im Stadion und so. Und ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, jetzt greife ich ein bisschen vor auf die DFL-Erste-Liga-Geschichte, dass so wie Vereine und Verbände gerade agieren, dass mich das sehr, sehr abschreckt vom Profifußball. Also klar, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse diese Emotionalität im Stadion, das Bierchen trinken und das Drumherum, klar, das vermisse ich genauso wie ihr auch. Nur ich bin zwischendurch, wenn ich mal drüber nachdenke, schon so ein bisschen in die Richtung am Denken, dass ich denke, ist das eigentlich der richtige Sport? Also ist das das, wo man Geld investiert, weil man tut es ja, egal ob man jetzt, man muss ja nicht unbedingt ein Trikot kaufen, aber allein, dass man eine Karte kauft, dass man Präsenz zeigt, dass man vielleicht bei Sky ein Abo hat oder ein Ticket sich kauft für ein Auswärtsspiel, wo man nicht selber sein kann und so. Ist das etwas, was ich supporten will? So auch, naja, auch langfristig, ne? Also ich mache das schon auch stark davon abhängig, wie jetzt die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten ist und wie viel Ethik auch mitspielt. Ich meine, das hört sich so ein bisschen seltsam an, aber so, ne, also wie ist so diese ethische Ebene, die dort mit reinspielt, wie agiert der DFL, was passiert dann wirklich und wie wird dann die Saison zu Ende gespielt oder nicht annulliert oder, ne, also, und wie passt das zu der Gesamtsituation, in der wir uns gerade befinden? Also da bin ich schon sehr stark am Differenzieren und auch teilweise sehr nachdenklich zu meiner Einstellung. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, der eine oder andere Hörer, der den Padercast gehört hat, weiß, dass ich auch dem Basketball ein bisschen verbunden bin in Paderborn. Und wenn man das so vergleicht mit der Basketball, ersten und zweiten Bundesliga, und Paderborn spielt ja in der zweiten Bundesliga beim Basketball und haben eine super Saison gespielt, also wären jetzt in den Playoffs sehr wahrscheinlich auch drin gewesen, ohne Chance, aber allein die Qualifikation wäre schon ein super Erfolg gewesen. Und man hat bei der Basketballliga, bei der ersten und zweiten Bundesliga, mehr oder weniger innerhalb von 3 Tagen definiert, die Saison ist abgebrochen. Zack. Also gar keine Diskussion. Wir reden nicht darüber, dass wir irgendwo wieder aufsetzen oder sonst was. Das passt einfach nicht. Nach vorne hin sieht man, dass das ein langfristiges Thema ist, was uns erstmal nicht in die Lage versetzt, Spiele zu machen. Und man hat die beiden Profiligen wirklich annulliert. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und im Endeffekt ist es, so Stand heute, würde ich sagen, auch die richtige Entscheidung. Und die Clubs haben es komplett mitgetragen. Und das vermisse ich total beim Fußball. Mhm. Dass man sagt, okay, das ist jetzt unsere Entscheidung. Also man taktiert jetzt und macht und tut. Und der eine will anfangen zu trainieren. Und dann sagt auf einmal die Staatskanzlei, nee, du darfst nicht trainieren. Und also das fehlt mir beim Fußball total.
Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, ich kann für mich da ganz gut nochmal unterscheiden zwischen diesem ganzen Profifußballbetrieb, wo ich alles das, was du sagst, total stützen würde, wo ich auch denke, Alter, was ist denn bei euch eigentlich nicht richtig und so weiter. Jetzt ist aber sozusagen der Club, also der FCM, im Prinzip die letzten, also 4,5 Jahre ja sehr intensiv und davor aber auch schon, das war halt immer mein Wochenende. So, ne? Und dementsprechend und zum Teil auch unter der Woche und dementsprechend hat der Thomas auch schon gesagt, fehlen mir da einfach jetzt sozusagen auch soziale Kontakte und so Dinge, die ich jetzt abseits von diesem ganzen Profifußball-Babel einfach wahnsinnig, wahnsinnig schätze, die halt auch wichtig sind so und ich, also kann das glaube ich für mich einfach irgendwie gut trennen so, also ob ich jetzt nochmal unbedingt irgendwie mir ein Bundesligaspiel angucken muss, weil ich jetzt Bock drauf habe, weiß ich nicht, aber wie gesagt, wenn der FCM irgendwann mal wieder ruft, dann werde ich da sein halt, also vielleicht auch so ein bisschen so ein Blindspot, aber so ist es halt.
Ja. Ach ja, ich würde sagen, wollen wir haben jetzt schon oft irgendwie die DFL schon ein bisschen angerissen und so weiter, wollen wir langsam soft in das nächste Segment übergehen. Bevor wir das aber machen, müsst ihr einen Hörerwunsch erfüllen und uns eine Frage stellen.
Also eigentlich müsst ihr den Hörerwünsche erfüllen. Grüße gehen erstmal an der Stelle raus an den Christian, der eine großartige Idee hatte. der hat uns nämlich Folgendes aufgetragen. Er bittet darum, dass ihr jetzt mal argumentiert, also Marco und du, Stefan, dass ihr mal argumentiert, warum die Trainerwechsel beim FCM vor der Saison totalen Sinn nach der Saison.
Ich denke mal, er meint die Zweitligasaison. Alles gut.
Naja, vor der aktuellen, nach der letzten.
Ja, genau.
Warum die alle Sinn gemacht haben. Also wir haben mittlerweile schon wieder den zweiten Trainer Postabstieg. Genau. Haut mal raus.
Ihr hattet doch erst den. Also welche Trainerwechsel besprechen wir jetzt?
Ich denke mal, Krämer, den Wechsel von Oenning zu Krämer und den Wechsel von Krämer zu Wollitz.
Genau.
Die hätte ich jetzt auch
im Kopf gehabt.
Genau. Mhm. Ja, warum war das sinnvoll?
Marco, fang mal an.
Genau.
Nee, fang du mal an, weil ich habe da ein bisschen mehr Hintergrundwissen als du, Stefan.
Das könnte durchaus sein. Da fange ich einfach mal mit gefährlichem Halbwissen an und würde sagen, also den Krämer, den weiß ich, den fand ich irgendwie immer gut. Also wo ich dachte, okay, das passt. Ich bin ja auch Stammhörer eures Podcasts. Das habe ich ja bisher hier noch nicht gesagt. Hat ja bisher nur der Marco hier ist ja losgefunden. Aber nee, ich höre euch auch immer und habe auch von dem, wie ihr ja über ihn geredet habt. Ihr habt ja sogar mit ihm geredet. Das war für mich so alles überzeugend und hat auch irgendwie so zu dem Magdeburger Weg irgendwie gepasst. Ich meine, dass wenn du absteigst, dein Trainer irgendwie ja, darüber eine Positionswechsel irgendwie nachdenkst, ja, das ist dann halt einfach so, das passiert dann. Ich meine, vielleicht war auch schon der Oenning nicht unbedingt der Richtige, weil es einfach vielleicht auch unabhängig vom Trainer einfach noch nicht gereicht hat für euch irgendwie in die zweite Liga zu etablieren. Und ja, da dachte ich, okay, da ist man irgendwie auf dem Weg, der irgendwie Sinn machen kann. Dann kam aber halt jetzt der Wollitz und den kann ich doch sehr, sehr schwer verargumentieren, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt da irgendwie, also diese Aufgabe ist echt missig. Das ist für mich so, wo ich sage, Ich wusste nicht, was ihr euch dabei gedacht habt und ich muss jetzt hoffen, dass Marco das viel, viel besser verargumentieren kann als ich.
Schön.
Also ich habe Spaß.
Ist schon mal gut. Ja, ich auch.
Also fangen wir mal bei Oenning an. Also ich glaube, dass der FCM in der Zweitligasaison das Problem hatte, dass die Mannschaft einfach keine Zweitligamannschaft war. Also die Verstärkungen, die gekommen sind, hat man ja relativ schnell gesehen, dass es einfach nicht reicht. Also man hat ja immer ganz gut mitgespielt, war aber selten in der Lage, dann die entscheidenden Themen für sich zu entscheiden, also nach Hause zu bringen, das Ganze. Und ich glaube, dass ein Oenning da auch nicht der Richtige war. Ich glaube, dass er eher jemand war, der dort der Bewahrer wäre, also der eine gut eingestellte Mannschaft übernehmen kann und die auch weiterentwickeln kann, aber jetzt nicht irgendwie das Letzte rausholt aus einer Mannschaft, die vielleicht einfach von der Qualität Defizite hat. Also das war, ich verstehe es, dass man ihn dort im Endeffekt abgesägt hat. Vom Krämer halte ich eigentlich sehr, sehr viel. Also das fand ich auch sehr, sehr positiv, dass man ihn zu euch geholt hat. Fand ich eigentlich einen gewitzten Schachzug, auch mit der Prämisse, dass man diesen, ich glaube, es ist ein Dreijahresplan im Kopf hatte.
Oh.
Oder zwei Jahre.
Naja, das ist immer so Definitionssache, wie man gerade drauf ist, genau.
Also man muss nicht direkt aufsteigen, sondern man lässt sich jetzt erstmal Zeit und konsolidiert sich, baut die Mannschaft neu auf, baut sie um und greift dann wieder an in Sachen Aufstieg. Wo der Krämer, wenn ich so recht zurückdenke, glaube ich auch nicht mehr so viel Mitspracherecht hatte bei den Verpflichtungen, oder?
Ja.
Das war, glaube ich, viel von eurer sportlichen Leitung getrieben und Krämer kam relativ spät und hatte wenig Einfluss. Das meiste war eigentlich schon unter Dach und Fach. Und ich hatte das Gefühl, dass das System von Krämer auch nicht so wirklich gelandet ist in der Mannschaft. Also hin und wieder gab es ja mal so einen Aufblitzen, da hat man gedacht, okay, jetzt haben sie es verstanden und jetzt spielt man in eine Richtung, die Krämer auch irgendwie möchte. Und dann kam die Leistung auch und wurden auch Punkte geholt. Aber irgendwie war, ich glaube, es war immer so ein kleiner Keil zwischen der Mannschaft und zwischen Krämer. Also ich glaube jetzt gar nicht irgendwie emotional, sondern eher von dem, was der wollte und was die Mannschaft wirklich konnte. Ich hätte dem Stefan Krämer sicherlich mehr Zeit gegeben. Vor allen Dingen hatte ich denen mal eine Transferperiode mitgegeben, dass er dort auch nochmal Einfluss auf die Qualität und auf die Spielertypen nehmen kann. Ihn dann abzusägen, nach dem Braunschweig-Spiel war es, glaube ich, ne? wenn ich so richtig...
Ja, genau. Ja, da wurde es öffentlich gemacht. Ich glaube aber, dass die Entscheidung nach dem Spiel eine Woche vorher in Münster gefallen ist.
Naja, genau, das hatte ich auch noch so im Kopf, dass da irgendwie auch zu Hinterrücks da irgendwie schon das eine oder andere geplant war. Habe ich nicht so verstanden, gerade weil dieser Plan noch da war. Ich glaube, so ein Pele Wollitz ist, glaube ich, kein schlechter Trainer, ist aber, glaube ich, der komplett falsche für die Mannschaft vom FCM. Ich glaube, der ist noch viel weiter weg von der, mit seinem System von der Mannschaft, als ein Stefan Krämer es damals war. Und das wird so nicht aufgehen. Wenn du siehst, ich meine, wir haben ja den Strehli Mamba aus Cottbus, der unter Wollitz sozusagen groß geworden ist, damit drin. Und also ich glaube, dass ein Pele Wollitz ein guter Trainer ist, um junge, talentierte Spieler weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass das beim FCM nicht die richtige Konsistenz ist, die da in der Mannschaft an Qualität vorhanden ist für ihn. Also ich halte das für eine sehr schlechte Entscheidung. Ich hätte dem Stefan Krämer definitiv mehr Zeit gelassen und ja, den Wollitz, wenn dann irgendwie zur nächsten Saison geholt oder so, wenn das gar nicht funktioniert hätte.
Ja, da bist du, glaube ich, bei uns auf einer Wellenlänge so. Jetzt solltet ihr aber eigentlich sagen, warum das alles Sinn ergeben hat.
Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, meiner Meinung
nach. Genau. Hab das aber alles sehr realistisch eingeschätzt. Also,
Ich meine, was hat der FCM jetzt? Ich weiß nicht, der Oenning, der hatte, glaube ich, nur einen Jahresvertrag. Ne? Ich glaube, der ist dann eh von der Playboy verschwunden. Der Krämer wird immer noch draufstehen oder hat eine Abfindung bekommen?
Der ist jetzt Oenning Trainer.
Ja. Ah, okay. Das war der Witz.
Wir bezahlen tatsächlich nur einen Cheftrainer derzeit. Ja.
Aber wenn du siehst, ich meine, der FCM, du hast das ja vorhin gesagt, Alex, glaube ich, ist eine Familie. Und wenn man sieht, was wie in dieser Familie jetzt rumgehaust worden ist in so in den letzten Monaten, hat das, glaube ich, schon einen ziemlich großen Riss in dem Verein auch hinterlassen. Jetzt unabhängig von der sportlichen Leistung. Ich glaube, die Ultras sind ja auch jetzt sehr aufgewiegelt gegen die sportliche Leitung vom FCM und ich glaube, damit hat man sich in Summe im Verein keinen Gefallen getan. Definitiv. Deswegen nicht. Macht das meiner Meinung nach allein schon keinen Sinn.
Tja, wohl gesprochen.
Genau. Wobei, ich würde ganz gerne zu einer Aussage Kontra geben.
Ja, klar. Ja,
ich finde schon, dass der Wechsel zu Oenning hat definitiv was bewirkt. Also ich finde schon, dass wir uns spielerisch definitiv weiterentwickelt haben. Also wir haben auf einmal auch angefangen, Ballstaffetten über mehr als drei Stationen zu spielen. Wir konnten auf einmal auch Pässe spielen. Das konnten wir vorher nicht ganz so gut. Und ich finde auch, und das hast du ja auch, da möchte ich nicht widersprechen, das möchte ich eher noch bestärken eigentlich. Ich finde schon, dass gerade unterm Oenning Spieler wie ein Tobias Müller, wie ein Felix Lohmann, Kemper, Enrico Preisinger, auch ein Marius Bülter, finde ich, haben unter Oenning nochmal einen massiven Sprung gemacht in der zweiten Liga. Und das spricht ja schon dafür, dass er durchaus auch ein Trainer ist, der auch, ich sag mal, etwas ältere Spieler, weil Bülter war ja auch schon 26, der ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste gewesen, schon auch ein Stück weit weiterentwickeln kann. Und ich hätte gerne, auch wenn ich den Wechsel zum Krämer damals gut fand, ich hätte gerne mit Michael Oenning weitergemacht. Ich hätte gerne gesehen, dass er hier weitermacht, weil ich schon der Meinung bin, dass er in der dritten Liga mit einer guten, talentierten Mannschaft sehr, sehr gut hätte arbeiten können. Wir werden es jetzt nicht mehr erfahren. Also ich fand den Wechsel zu Oenning fand ich persönlich gar nicht so dumm. Dass es dann hinten raus wieder gescheitert ist, lag auch daran, dass er dann so ein bisschen auch in den wichtigen Spielen gegen Sandhausen und Duisburg auch so ein bisschen von seinem eigenen Plan abgerückt ist. Also man hat schon gemerkt, dass man da ängstlicher aufgetreten ist in den Spielen als vorher. Und das war vielleicht dann auch so der Fehler, den er dann auch gemacht hat. Eben da nicht diesen Hurra-Fußball weiterspielen zu lassen, wie er das am Anfang gemacht hat, sondern da eben auch so ein bisschen weggerückt ist von dieser Idee. Und das ist dann natürlich in diesen zwei Schlüsselspielen uns massiv auf die Fresse geflogen. Ja, und deswegen bin ich der Meinung, Oenning hätte ich gerne weitergesehen, aber den Wechsel von Krämer zu Wollitz, ja, da hast du alles gesagt.
Ja. Aber zu Oenning nochmal ganz kurz. Also der Wechsel von Hertel zu Oenning, also ich meine, wir haben ja den einen oder anderen Spieler von euch in Paderborn, der hat ja die guten Trainingsbedingungen in Paderborn auch genießen dürfen und man hat auch so die eine oder andere Aussage gehört zu dem Trainer. Also das muss ja, ich meine, ich glaube, der hat bei euch ja viel erreicht, aber ich glaube, wenn man einen modernen Fußballtrainer sieht, dann ist Hertel da sehr, sehr weit weg von. Also, dass dort ein Önning auf alle Fälle mehr aus so einer Mannschaft rausholt und die auch mehr abholt und dort auch mehr spielerische Elemente reinbringt, ist, glaube ich, steht nicht zur Diskussion, weil ich glaube, Hertel hat das nie gefordert.
Möglich.
Das kann, Fußball-Experten.
Ja. Kann durchaus sein. Die Spielidee von Jens Hertel ist ja eindeutig. Also das ist ja schon, das sieht man ja auch in Rostock, aber auch in Rostock muss man sagen, es fruchtet, ja. Und die Frage ist natürlich, das hat er hat jetzt ein schönes Interview gegeben vor einiger Zeit bei Liga 3 Online, also er sagt selber, dass er sich auch weiterentwickelt hat in bestimmten Punkten. Und das freut mich auch. Also ich werde Jens Hertel für auf ewig dankbar sein, dass der uns als Trainer hier in diese, aus dieser scheiß Regionalliga rausgeholt hat. Werde ich immer auch pro Jens Hertel sein. Ich bin aber auch der Meinung, dass das in der zweiten Liga war es vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach eine halbe Stufe zu hoch. Wer weiß, wie das vielleicht ist, wenn er mit Rostock mal aufsteigt, weil er eben sich auch ja ein Stück weit auch entwickelt hat in einigen Punkten, wie er das selber sagt. Und von daher, also ich würde es ihm wünschen, Rostock würde ich jetzt nicht wünschen, ihm persönlich schon, dass er dann mit denen nochmal aufsteigt und dann zeigen kann, dass er in der zweiten Liga auch ein guter Trainer sein kann. Absolut.
Ja. Wenn es wieder Fußball gibt, werden wir das weiter verfolgen.
Genau.
Würde ich sagen. Genau, ich glaube, das Thema sprengt auch ansonsten
hier den Rahmen. Absolut. Genau, dann würden wir die Fragestellung einfach mal umkehren, oder?
Genau, dann machen wir sozusagen jetzt, drehen wir den Spieß um und erkundigen uns mal so ein bisschen darüber, wie es denn in Paderborn eigentlich gerade so ist. Vielleicht jetzt mal so, jetzt mal völlig Corona-unabhängig erstmal nochmal. Also ihr seid in der Bundesliga aktuell Tabellenletzter.
Echt?
Ja, tatsächlich.
Ja, Europapokal auf Platz 18 ist schwierig.
Genau. Da wäre jetzt erstmal so mal.
Sind auch schon raus.
Ausnahmsweise, ja. Ärgerlich. Da wäre jetzt erstmal so meine Frage insgesamt. Also ist das eine Platzierung oder eine Saison bis zum Fullstop durch Corona gewesen, die ihr so ja, vielleicht auch erwartet habt so oder habt ihr euch mehr ausgerechnet? Wie habt ihr das denn so erlebt, so bisher die Spiele? Also holt uns da mal so rein, wie vor Corona die Stimmung so war, Stefan.
Also ich hatte schon die Hoffnung, dass die ganzen Leute, die erzählen, ja, Paderborn steigt sang- und klanglos ab, dass man die irgendwie Lügen straft, gerade weil irgendwie alle aus, wie ich fand, immer unerfindlichen Gründen gesagt haben, ja, Union, die schaffen irgendwie die Klasse irgendwie mehr oder weniger locker an den ganzen oder an vielen Tabellen, die ich gesehen habe, wo ich immer das Gefühl hatte, dass es eher Wunschdenken und irgendwie nicht wirklich, ja, vielleicht auch wie die Leistung irgendwie adäquat zu bewerten ist. Und dann hat man aber leider das nicht geschafft, ja, so gut in die Saison zu kommen, wie man das dann vielleicht gebraucht hätte. Also man hat ja schon gesehen, wir gehen irgendwie diesen Weg konsequent weiter, was man eigentlich nur loben kann und auch immer wieder gelobt wurde und man ja irgendwann auch zu viel Lob irgendwie hatte. Aber man sieht schon, okay, eigentlich wäre da durchaus mehr drin, wenn du mal irgendwie mehr, ja, mehr Matchglück hast oder dann irgendwie nicht dann nach einer 3-0-Halbzeitführung noch irgendwie das 3-3 kassierst, wo du denkst, okay, da fehlt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch das kleine Quäntchen auch an Fähigkeiten, um das irgendwie zu halten. Und dann ist man natürlich dann schon, habe ich gemerkt, jetzt bevor auch diese ganze Pause kam, ich war schon ein Stück weit frustriert, als dann die Mannschaften kamen, wo man sagt, gegen die musst du eigentlich gewinnen, gegen die kannst du gewinnen und dann verlierst du wirklich ganz, ganz schlecht gegen die, nachdem du in der Woche vorher noch gegen Bayern irgendwie knapp mit 2-3 verloren hast und denkst, okay, wenn du Bayern so gut irgendwie Paroli bieten kannst, dann muss es doch gegen die Graupenvereine aus Mainz, Augsburg und so weiter doch irgendwie viel, viel besser laufen. Und ja, ist dann immer komplett das Gegenteil gewesen. Da haben wir dann immer wirklich ganz oft richtig, richtig schlecht verloren. Ich meine, wir haben gegen ein paar Lieblingsgegner von uns gewonnen, insbesondere Düsseldorf, gegen die wir eigentlich immer gewinnen. Aber so insgesamt war es dann doch von dem, ja, was passiert ist, vielleicht gar nicht so unerwartet, aber dennoch irgendwie enttäuschend, wie es halt irgendwie zustande gekommen ist, weil man wirklich, ja, sich da mehr ausgerechnet hat. Vor allem, weil auch ich so zum Beginn der Rückrunde nochmal so richtige Euphorie hatte, weil wir haben eine recht starkes Finish für unsere Hinrunde gab, wo man gesagt hat, okay, da ist noch alles drin für den Klassenerhalt und wir die letzten Jahre immer erlebt haben, dass wir in der Rückrunde uns nochmal deutlich gesteigert haben. Also das sei es irgendwie in der Drittligasaison, wo wir gemeinsam hochgekommen sind, da muss man sich mal anschauen, wie wenig Gegentore wir in der Rückrunde kassiert haben. Ich glaube, das war eine einstellige Zahl und das, nachdem wir in der Hinrunde auch wie verrückt Tore kassiert haben und da hatte ich gehofft, okay, das stellt sich, das hat sich auch in der zweiten Liga damals so ein bisschen eingestellt mit der Zeit und da dachte ich, das passiert vielleicht mal in der ersten Liga. Ist leider nicht passiert und deswegen war dann schon so die letzten Wochen meine Einstellung, okay, jetzt steigen wir wohl ab und das wird jetzt nochmal irgendwie ein Genießen der letzten Spiele, aber viel ausgerechnet habe ich mir sportlich nicht mehr. Und der Marco kann mir jetzt gerne an all den Punkten, die ich jetzt genannt habe, widersprechen oder sagen, dass er das vielleicht sogar ganz ähnlich sieht, denn Marco ist ja auch eigentlich eher einer der optimistischeren vor der Saison gewesen, aber vielleicht sieht er auch ein, dass das vielleicht ein bisschen zu optimistisch war.
Man merkte halt ziemlich schnell, dass diese Mannschaft halt eher Zweitliganiveau hat und ich glaube ein sehr gutes Zweitliganiveau hat, aber in der ersten Liga halt ja, die Erfahrung nicht mitbringt und die Reife nicht mitbringt. Ne? Und ich meine, Stefan hat eigentlich fast alles gesagt. Also im Endeffekt spielen die einen geilen Fußball. Ne? Also wenn du so Spiele gegen Bayern zu Hause, Dortmund, in Bayern das Dinge, gegen Rote Beete zu Hause, also das waren ja schon richtig geile Spiele, wo man zwar ja irgendwie 5 bis 10 Minuten hatte, wo man irgendwie eher so Regionalliga-Fußball gespielt hat, aber dann auf einmal irgendwie eine halbe Stunde lang richtig Druck machen konnte und dort auch immer gefährlich drangekommen ist, beziehungsweise in Dortmund ja lange geführt hat, war das schon faszinierend. Ne? Also dass man sieht, dass da einiges geht in der Mannschaft, aber man hat auch ganz viel gesehen, dass die Mannschaft einfach nicht in die erste Liga gehört. Also und ich meine, das ist, finde ich auch nicht schlimm, weil wenn du siehst, gegen was für Summen an Kader du dort spielst und da noch so mitzuspielen, ist allein schon ein Wunder. Also ja, also ich habe mich jetzt auch eigentlich eher so auf den Ausklang der Saison auf dem letzten Tabellenplatz, vielleicht noch zweitletzten Tabellenplatz eingestellt und fand das auch okay. Also bin da jetzt auch nicht sauer drüber oder so. Muss man realistisch sein.
Können wir da noch mal ein kleines bisschen fußballerisch drauf gucken? Weil, also ich habe ja das ein oder andere Spiel von euch auch gesehen. Also was mir da noch massiv in Erinnerung geblieben ist, ist das Spiel gegen Dortmund, wo ihr da tatsächlich eine 3,5-Halbzeit-Führung noch abgegeben habt. Was ich interessant finde, und das hast du ja auch gerade auch gesagt, ihr habt vor allem dann verdammt gut ausgesehen, wenn ihr gegen Mannschaften gespielt habt, die euch die Räume gegeben haben, damit ihr eure schnellen Spieler nutzen konntet. Und ihr habt verdammt schlecht ausgesehen gegen Mannschaften, wo genau diese Stärken euch genommen wurden. Also ich finde, gerade gegen Dortmund in der ersten Halbzeit, ihr habt ein überragendes Fußballspiel gemacht. Aber das lag meiner Meinung nach auch ein Stück weit daran, mal unabhängig von der tollen taktischen Leistung auch von euch, dass Dortmund natürlich auch brutalst naiv war. Ja? Also stellen dagegen gegen Leute wie Pröger und Mamba, stellen sie da so Dampfloks hin wie Mats Hummels. Ich meine, das ist doch völlig klar, dass der Mamba dem Hummels auf 20 Metern 37 abnimmt, ist ja völlig normal. Und dann hat man eben gesehen, dann hat Dortmund ein bisschen umgestellt, haben euch diese Außenbahn zugestellt und dann war es halt in der zweiten Halbzeit komplett vorbei. Und das ist so, das finde ich ein bisschen schade, dass da bei euch in den Spielen gegen Mainz, gegen Augsburg, was Stefan gerade aufgezählt hat, dass euch da so ein bisschen so diese Ideen gefehlt haben dann letzten Endes. Ja? Dass da, um die dann auch eben zu knacken, weil die haben ja das dann recht einfach gemacht, also gerade auch Hertha hinten reingestellt und haben gewartet, was ihr macht. So. Und dann mit Ball war es bei euch natürlich immer ein bisschen zäh, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen, könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als denen, die halt auch öfter im Stadion waren. Oder teilt ihr das oder seht ihr das anders?
Also ich finde, das Dortmund-Spiel ist sehr exemplarisch, also bin ich ganz bei dir. Dortmund hat uns kontern lassen und ich meine, wenn wir eins können, ist das Kontern und wenn du die Räume hast und die Schnelligkeit auf den Flügeln, dann ist das grob fahrlässig und wenn es dann gut läuft, dann klingelt es halt ganz schnell dreimal und das hat Dortmund ja sehr imposant mitbekommen. Du hast dann aber in der zweiten Halbzeit gesehen, wo Dortmund dann wirklich auch Druck gemacht hat, die Räume zugemacht hat und das nicht mehr zugelassen hat. Dass dann einfach die Erfahrung fehlte, ne? Weil ich erinnere mich an die letzten 3-4 Minuten, wo Paderborn immer noch versucht hat, nach vorne zu kontern und dann irgendwie auch noch den Abschluss gesucht hat, statt sich an der Eckfahne hinzustellen und den Ball abzuschieren und zu hoffen, dass man jetzt eine Ecke rausholt oder einen Einwurf oder so. Ne? Nein, da musste noch aufs Tor geschossen werden und zack, ist im Gegenzug, fällt das 3-3 durch Reus. Also genau das sind die Punkte, wo ich sage, da fehlt halt die Erfahrung. Und beim Spiel mit dem Ball, da hast du dann halt gesehen, wenn die Mannschaften tief standen, waren sie auch so in der Lage, die Räume ab dem eigenen Halbfeld so zuzumachen, dass du, also du konntest die Schnelligkeit nicht mehr ausspielen und dann ist halt die individuelle Klasse nicht mehr da. Ja, also, und da hast du gemerkt, damit hast du uns tot gemacht. Ja. Wir haben uns da ganz schwer getan, ein Tor zu schießen, ganz im Gegenteil. Wir sind dann so ein bisschen angerannt und irgendwann hat es dann bei uns geklingelt, weil irgendjemand mal wieder eine Innenverteidigung oder eine Außenverteidigung nicht aufgepasst hat. Also genau das waren die Punkte, wo du gemerkt hast, da sind wir einfach noch nicht weit genug.
Tja, und dann ist es ja aber so, dass die Mechanismen des modernen Fußballs ja eigentlich verlangen, dass da so ein Trainer mal fliegen muss. Ne? Also wenn man dann auf dem letzten Tabellenplatz ist und das Spielglück nicht so hat und so weiter, dann wird er in der Regel munter drauf los ausgewechselt. Es gibt ja so Vereine, die auch in diesem Podcast vertreten sind, die das dann irgendwie auch machen, auch wenn es eigentlich okay läuft. Jetzt ist Steffen Baumgart aber immer noch Trainer. Thomas, der Christian hat uns ja auch eine Aufgabe gegeben. Jetzt frage ich dich mal, stellvertretend für die beiden anderen Jungs, warum ist denn Steffen Baumgart eigentlich sozusagen das Perfect Match für Paderborn?
Ja, kann es eigentlich nur eine Antwort geben, ja. Mhm. Er hat das Trainerhandwerk in Magdeburg gelernt.
Also, so sieht es nämlich aus, genau.
Das könnte nur gut werden. Ja. Und da die Trainingsbedingungen bei euch natürlich auch noch wesentlich besser sind als bei uns, das ist ja für ihn also völlig normal. Ja. Also geht gar nicht anders.
Ja, das ist der Grund. Ja. Also ich finde, da gibt es gar nichts zu lachen. Also das ist eine sehr stichhaltige Begründung, die sehr gut trägt. Aber Stefan, sag mal, warum ist ein. Also jetzt mal ernsthaft, warum ist es so? Warum ist Steffen Baumgart bei euch immer noch im Amt?
Ich glaube, weil man sowieso damit rechnen musste, dass man quasi wieder absteigt und dann eigentlich völlig egal ist, wenn er Seitenlinie steht. Also ich glaube, ein Trainerwechsel würde absolut überhaupt nichts bringen. Und man muss ja auch sehen, wann er zu uns gekommen ist und was er in dieser kurzen Zeit erreicht hat. Ich meine, wir erinnern uns noch, glaube ich, alle einigermaßen gut, dass man damals abgestiegen ist mit ihm irgendwie, nachdem er 5 Spiele an der Seitenlinie stand und nicht ein Spiel verloren hat und dann ganz, ganz bitter am letzten Spieltag eigentlich in der Regionalliga runtergegangen ist, dann durch 1860 München drinbleiben konnte und dann kometenhaft plötzlich in der ersten Liga wieder war. Und ich glaube, sowas, also das ist... Der ist, glaube ich, einfach, was das angeht, irgendwie unantastbar bei uns, weil er wirklich ein Wunder verbracht hat, mit dem, glaube ich, keiner gerechnet hat. Ich hatte damals, als wir abgestiegen sind, das erste Mal aus der ersten Liga, ja, mit dem Padercast angefangen. Das war dann das erste Zweitliga-Jahr nach dem Abstieg und habe gedacht, Mensch, ich werde nie wieder irgendwie podcasten mit einem, also, dass ich mal irgendwie dann erzähle, wie Paderborn in der Bundesliga ist. Und erst recht nicht, nachdem es dann irgendwie noch eine Liga weiter nach unten ging. Und dass ich jetzt doch irgendwie dann mit Marc zusammen im Padercast über den Bundesliga-Verein reden kann, damit hätte ich vor einigen Jahren nie wieder gerechnet. Und das sind so, glaube ich, jeder hat so im Verein so seine kleine Anekdote oder seine kleine Assoziation damit, was dieser Typ eigentlich möglich gemacht hat. Und so ist er einfach, glaube ich, ja, in der Form unantastbar. Und ich finde, wo man das auch bei den Fans ganz gut merkt, dass es da niemanden geben würde, der überhaupt nur irgendwie Trainer rausrufen würde, ist, es gab, glaube ich, in der Hinrunde gegen Augsburg eine Choreo, wo quasi ein Konterfall von Baumgart mit eingebaut wurde. Von den Ultras. Und ich habe in der Zeit, in der ich jetzt den SCP verfolge, nur dreimal gesehen, dass quasi irgendjemand, also eine Person, die mit dem Verein was zu tun hat, in irgendeiner Choreo eingebaut wurde. Das war, als Markus Krösche nach 13-jähriger Karriere seine Karriere in Paderborn beendet hat. Das war, nachdem Wilfried Finke gestorben ist, der Vereinspräsident und Mäzen. Und das war halt Steffen Baumgart. Und Steffen Baumgart war der Einzige, dem das zu Ehre zuteil wurde, der zu dem Zeitpunkt noch aktiv beim Verein war und auch noch künftig aktiv gewesen wäre. Und das untermalt, glaube ich, ganz gut, was der für einen Stellenwert für ganz viele Leute hat. Der ist, glaube ich, einfach unantastbar. Und ich glaube, man würde sich freuen, wenn man wieder runtergeht, wenn er auch dabei bleiben würde. Und wenn er nicht geht, dann würde man immer noch sagen, ja gut, geh weiter deinen Weg. Und wenn es dann auch wieder zurück nach Magdeburg ist und er euch dann in die erste Liga bringt, ich glaube, dem gönnt jeder irgendwie alles Gute, weil der einfach Sachen bei uns möglich gemacht hat, die einfach eigentlich undenkbar waren. Oder Marco, gibt es irgendeine Sache, wo du Baumgart ja antasten könntest und sagen könntest, nee, eigentlich wäre es jetzt richtig gewesen, ihn jetzt irgendwie zu entlassen?
Ach Quatsch, also definitiv nicht. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist eine Zweitligamannschaft, die wurde auch so zusammengestellt für eine zweite Liga. Es hat ja niemand an den Aufstieg wirklich geglaubt. Und wer Markus Krösche kennt, der damals noch die Mannschaft zusammengestellt hat, weiß ja, dass die Kaderplanung schon vor Saisonende abgeschlossen ist. Und Steffen hat da meiner Meinung nach extrem gute Arbeit geleistet. Er sagt ja selber, dass sie immer wollen, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt und dass man eine Weiterentwicklung sieht. Und ich finde, man sieht das auch in der ersten Liga, also gerade wenn du die Spiele gegen die spielstarken Mannschaften siehst, ist das eigentlich bis auf Ausnahme irgendwie gegen Gladbach oder so, war das immer eine super Sache, die da passiert ist auf dem Platz. Und ich glaube, der macht halt auch nichts falsch. Und neben seiner sportlichen Geschichte, die er dort so hinbekommt und immer wieder die Motivation, auch die Mannschaft auf die Beine zu stellen, weil wenn du siehst, wie, naja, wenn du als Aufsteiger aus der zweiten Liga kommst und wenn du dann siehst, dass du halt dich da unten festfräst auf dem letzten Platz, und wir waren, glaube ich, irgendwie ja kaum weg aus dem von dem letzten Platz in den letzten paar Spielen, hast du ja auch ein mentales Problem. Und wenn du siehst, dass der immer wieder diese Mannschaft aufbaut und dass du dann in München so ein Spiel hinlegst, ne, also das ist ja auch schon mal eine super Leistung. Und Steffen Baumgart ist auch mittlerweile das Profil vom SCP, was es vorher nicht gab. Also es war ja ein sehr profilloser Verein. Also man hat sich wenig positioniert zu bestimmten Themen. Und Steffen Baumgart ist der Erste, den ich wahrnehme seit vielen Jahren, der eine ganz klare Positionierung zu ein paar Themen hinbekommt. Und er gibt, finde ich, dem Verein ein Gesicht, was der Verein vorher nicht hatte. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was neben dieser sportlichen Motivationsleistung, die er dort aufs Parkett bringt, auch noch mal etwas ist, was echt viel in die Waagschale schmeißt. Ne? Und unser Sportdirektor hat ja auch gesagt, also wir werden alles tun, aber nicht unseren Trainer rausschmeißen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und also ich glaube, dafür wird er auch gelüncht werden.
Meine Frage dazu. Ich meine, man bekommt das ja mit. Also ich gucke da ja auch schon ein bisschen genauer hin, weil er eben auch hier in Magdeburg auch war. Und da verfolgt man das natürlich auch ein bisschen genauer, was da so passiert. Das Wort ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber passt meiner nach ganz gut. So ein Personenkult, der da entsteht, haltet ihr das für gefährlich? Weil ich ganz kurz noch als Grund, also warum ich das frage, ist, wir hatten das gleiche Thema bei uns, ja auch mit Jens Hertel in einem gewissen Rahmen, aber ich fand das noch schlimmer, hatte natürlich auch eine Vergangenheitsgeschichte, als der Dirk Heine damals hier Trainer war. Als der Dirk Heine entlassen wurde damals, ging es ja hier jahrelang drunter und drüber. Das hat jetzt weniger mit der Entlassung von Dirk Heine zu tun, aber ich hatte so den Eindruck im Umfeld, auch bei den Fans, hat es sehr, sehr lange gedauert, bis dieser Name Dirk Heine als Trainer so, ich sag mal, verschwunden war. Also, dass das keine Rolle, dass niemand mehr verglichen hat, ja, unter Dirk Heine war das so, weil das hat man ja jetzt bei uns teilweise immer noch, dass immer noch dieses Thema Jens Hertel auch aufgegriffen wird. Ja, unter Hertel wäre das jetzt so oder so. Haltet ihr das für auch ein Stück weit für gefährlich, dass man diesen Personenkult um Steffen Baumgart, ich nenne es jetzt einfach mal so, betreibt, oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich egal, weil im Hintergrund auch so gearbeitet wird, dass das, wenn er mal gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass das keine Rolle spielt?
Also das ist durchaus ein guter Punkt, über den ich noch gar nicht so sehr nachgedacht habe, und du hast schon recht, also egal, es wird ja irgendwann mal ein Trainerwechsel kommen, wir sind halt nicht der SC Freiburg, wo über Jahrzehnte irgendwie immer der gleiche Trainer ist, und der danach kommt, der wird schon sehr, sehr große Fußstapfen treten müssen, aber da muss ich sagen, so dilettantisch sich unser Verein auch in manchen Jahren angestellt hat, was wir wirklich, seitdem ich auch diesen Verein so aktiv verfolge, immer hinbekommen haben, ist, dass wir Trainer in irgendeiner Form herausgebracht haben und groß gemacht haben. Ich meine, die sind jetzt nicht so charismatisch und gut also kommen so gut weg in der Fanszene oder bei den Fans wie ein Steffen Baumgart. Aber bei uns hat ein Roger Schmidt seinen ersten größeren Schritt gemacht. Ein André Breitenreiter hat bei uns seinen Durchbruch geschafft, und das in Stefan Effenberg zwar nicht, aber es gibt doch sehr, sehr viele positive Beispiele. Luhu Kai hat bei uns, glaube ich, auch einen seiner ersten großen Schritte in der Karriere gemacht als Trainer. Also wir sind da schon, glaube ich, ein Verein, der tendenziell immer viel und oft Sachen falsch gemacht hat, aber auf der Trainerposition lagen wir, abgesehen von den Chaosjahren, eigentlich immer recht gut. Und da würde ich einfach darauf vertrauen, dass wir diese Fähigkeiten, dass die irgendwie im Verein irgendwo drin sind, wer auch immer am Ende sich diesen Trainer dann aussucht, und dass das einfach so weiter bleibt. Ich meine, du hast völlig recht im Blick behalten, dass das halt ja nicht so ist, okay, dass man nur sagt, okay, es war unter dem und dem besser. Aber also aus der Vergangenheit betrachtet, würde ich mal hoffen, dass das einfach sich so fortsetzt, dass wir ein weiter glückliches Händchen haben, wo auch immer das genau im Verein herkommt.
Okay. Also ich glaube, das liegt auch stark daran, wie die Aufteilung zwischen der sportlichen Leitung und zwischen dem Cheftrainer ist. Ne? Also Im letzten Jahr mit Krösche und Baumgart waren da ja, also war Krösche klar dominant, glaube ich. Ich glaube auch intern klar dominant. Dieses Jahr mit Prugiorno ist, ich glaube, der muss sich noch beweisen. Ne? Also ich glaube, diese Saison mit den Verpflichtungen, das würde ich jetzt, ich meine, die Verpflichtungen waren bis jetzt alle gut. Erstliga ist halt schwierig mit dem Budget etc. Das hatten wir ja gerade schon. Aber ich glaube, du darfst halt in der Cheftrainerposition dort keine Überhand haben. Ne? Also du darfst da nicht irgendwie, wenn du in so einen Personenkult reinkommst und der dann auch gelebt wird, dann wird es gefährlich. Aber ich glaube, momentan ist das noch sehr gesund im Zusammenspiel. Ne? Und ja, ich meine, man kann es ja ruhig mal aussprechen. Ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart in der nächsten Saison, egal wann sie beginnt, noch Trainer ist vom SC Paderborn. Also ich glaube, der zeigt ja schon, dass er aus wenig sehr viel machen kann. Und ich glaube, dass da schon der ein oder andere Verein drauf schielt, ja, ob da nicht noch Interesse ist zu wechseln.
Und dann würdest du sogar einen, würde ich sagen, einigermaßen vernünftigen Abstieg hinbekommen, weil ich glaube, keiner nimmt es ihm übel, wenn er nach einem Abstieg geht, weil das ist sehr oft irgendwie der Mechanismus im Geschäft, der ganz oft greift. Und es wäre auch ein einigermaßen sauberer Cut, ehe er dann vielleicht mit uns absteigt und dann irgendeine Saison hinlegt, wo dann plötzlich wirklich wieder irgendeine komische Unruhe reinkommt, die gar keiner gebrauchen kann. Das wäre vielleicht sogar für alle so ein bisschen der Best Case irgendwie, so wie man sich vielleicht da auch sehr, sehr gut hinaus manövrieren kann, ohne dass viel Risiko dabei ist, dass irgendwer sein Gesicht verliert. Na klar, als Romantiker hoffe ich auch, dass er bei uns bleibt, die Klasse hält und wir in einem Jahr dann Champions League spielen, aber so wird es ja wahrscheinlich nicht kommen. Also das
erste Europapokal.
Das ist mir völlig egal, welcher europäische Wettbewerb. Von mir ist auch die Euroleague 2. Ich will nach Weißrussland, wo er aktuell noch gespielt wird.
Vorzuschauen, genau.
Genau, vorzuschauen. Also das würde ich mir denn nicht nehmen lassen, wie dann Steffen Baumgart mit T-Shirt im weißrussischen Winter an der Seitenlinie steht und bei minus 20 Grad immer noch Anweisungen gibt und dabei keinerlei Gänsehaut hat. Nee, also das ich glaube, man wird da irgendwie rauskommen, ohne dass es ein krasser Personenkult ist, weil das glaube ich, kriegen wir ganz gut hin.
Okay.
Ja. Aber jetzt ist ja aber so, dass
ich muss sagen, aber ich finde es schön, dass wir mal über so gute Sachen gerade geredet haben. Das bringt mich ein bisschen von diesem Deprimierenden weg, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich merke, Alex, wir müssen jetzt mal auch wieder zum Deprimierenden kommen und du musst mal wieder jetzt die harten Fragen stellen zur aktuellen Lage beim SCP und der DFL zum Thema Corona. Hau mal raus.
Genau, ich wollte jetzt sozusagen die Wohlfühlatmosphäre hier nicht zerstören, aber wir haben ja noch so ein paar Sachen auf dem Zettel. Genau, also aktuell wird ja logischerweise auch bei euch nicht gespielt. Das heißt also auch Steffen Baumgart ist da jetzt gerade, glaube ich, in einer ganz anderen Rolle nochmal gefragt. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich mich echt frage. Ne? Also wieso eigentlich jetzt die Kommunikation zwischen Trainerteam und Trainer und Spielern irgendwie ist, weil, naja, die sehen sich ja irgendwie auch nicht. Werden wir jetzt hier nicht klären. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ihr ja bei euch in der Mannschaft einen Corona-Fall, glaube ich, hattet und damit ja nochmal ganz anders sozusagen jetzt auch mit dem, ja, im Hobby-Kontext Fußball auch mit dem Thema nochmal konfrontiert wart. Marco, kannst du dazu ein bisschen was sagen, was da los war und wenn es sich da handelte und wie du das wahrgenommen hast einfach?
Ja, das ist ja hochgekommen in der Woche, wo es dieses Geisterspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln gab. Und da sollten wir ja freitags sozusagen den Spieltag eröffnen. Auswärtsspiel gegen Düsseldorf, was ja als Geisterspiel angesetzt worden ist. Und irgendwann gegen Mittag war es, glaube ich, am Freitag hieß es, dass es war schon, glaube ich, Donnerstagabend, dass im Kader oder im Trainingslager vom SCP Corona-Fälle vermutet werden. Und dann wurde ja getestet, das war Steffen Baumgart und ein Spieler, der aber gar nicht mitgefahren ist nach Düsseldorf, der sozusagen krank zu Hause geblieben ist, der Lukas Kilian. Die wurden getestet und Steffen Baumgart wurde ja dann negativ getestet, aber der Lukas Kilian wurde positiv getestet. Und das hat ja, glaube ich, auch mit dazu geführt, dass das Spiel gegen Düsseldorf dann abgesagt worden ist und danach ist ja sozusagen die ganze Bundesliga gestoppt worden. Ich fand es jetzt nicht so aufwühlend. Ich fand es ganz interessant, weil ich meine, das sind alle Sportler und ich meine auch der Steffen Baumgart ist ja Luca Kilian, Entschuldigung. Ja, danke, Stefan. Ja, genau, der Luca Kilian, der schon lange nicht mehr gespielt hat, deswegen den Vornamen auch nicht richtig ausgesprochen. Aber ich glaube, also ich habe jetzt irgendwie nicht um die Personen gezittert, die dort jetzt irgendwie betroffen waren oder auch nicht betroffen waren. Ich fand es ganz interessant, wie der DFL darauf reagiert. Und er hat ja dann auch reagiert, auch richtig reagiert. Der Luca Kilian war ja dann auch wirklich betroffen, richtig? Also der ist da. Hatte nicht nur milde Erscheinungen von dem Coronavirus, sondern war da einige Tage wirklich ausgenockt. Der hat vor einigen Tagen auch ein Interview dazu gegeben zu der Zeit und der hatte starkes Fieber und war irgendwie 3-4 Tage lag der auch wirklich flach und hatte eigentlich all diese Anzeichen, die der gute Professor Drosten auch immer wieder aufzeigt, in einer sehr starken Ausprägung, was er dann hat sich dann aber wieder erholt nach 4-5 Tagen. Also das war nochmal ganz interessant, so das mal so aus Sicht eines Betroffenen im Interview, jetzt unabhängig davon, ob es ein Fußballspieler ist oder ein Otto-Normalverbraucher, das nochmal zu sehen, hat sich dann aber wieder erholt. Und das hat aber dazu geführt, dass die gesamte Paderborner Mannschaft unter Quarantäne gestellt worden ist. Das war meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach, gab es keinen Positivfall mehr und die Mannschaft ist mittlerweile auch aus der Quarantäne wieder raus. Aber ja, es hat aber mal aufgezeigt, was passiert, wenn nur einer in so einer Mannschaft dann wirklich betroffen ist. Ich meine, das ist ja Paderborn nicht der einzige Verein in der ersten und zweiten Bundesliga, bei dem das passiert ist. War mit so der Initiator, wo ich mir gedacht habe, naja, das macht nach vorne alles keinen Sinn mehr. Das kann man jetzt einfach mal zusammenklappen und in die Ecke stellen und am besten annullieren.
Ja. Steffen, wie ging es dir? Wie hast du es, also wie hat dich das tangiert?
So? Also ich war höllisch wütend an dem Freitag, wo es halt bei dieser Spielabsage irgendwie darauf hinauslief, weil ich habe halt mitbekommen, die erste Meldung war ja tatsächlich, dass am Steffen Baumgart getestet wird und ich konnte gar nicht fassen, dass man jetzt nicht sofort quasi absagt, unabhängig vom Testergebnis, weil krieg mal eine vernünftige Vorbereitung, eine Einstellung auf das Match hin, wenn du irgendwie wartest, okay, wie ist jetzt das Testergebnis? Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass du plötzlich von dem Modus machst, oh, müssen wir gleich alle in Quarantäne? Nee, okay, dann können wir jetzt irgendwie einen Abstiegskampf von der Geisterkulisse machen. Das ist ja absurd, das irgendwie den Leuten zuzumuten. Und dann kam ja die Meldung, hat ja der Marco schon gesagt, dann von Kilian, dass der quasi infiziert ist und das kam direkt zu der, also um die Uhrzeit, wo auch das normalerweise das Spiel hätte stattfinden müssen. Ich meine, hätten die eigentlich das Spiel abbrechen müssen, wenn da irgendwie das Ergebnis positiv ja, gewesen ist. Also das ist eine ganz, ganz abstruse Situation. Ich finde, das hat schon ganz gut untermalt, vor was für Probleme man sich stellt, wenn man sagt, nee, wir möchten aber die Saison auf Teufel komm raus zu Ende spielen. Denn was ist denn, wenn jetzt plötzlich dann, wenn wir Mitte Mai vor Geisterspielen irgendwie wieder anfangen wollen zu spielen, wenn da plötzlich dann zwischendurch mal wieder jemand positiv infiziert ist und dann wieder 2 Wochen eine halbe oder eine ganze Mannschaft raus muss und dann die irgendwie nach 4 Wochen wiederkommen und dann, oder nach 2 Wochen wiederkommen und 4 Wochen später ist wieder jemand irgendwie raus. Also das ist also von der Einstellung und von dem, wie man das halt ja, umsetzen möchte, das hat, glaube ich, schon ganz gut gezeigt, das geht einfach nicht. Also du brauchst ja nur irgendwie einen Fall haben und das zerschießt dir alles. Und ich fand auch sehr gut, dass man betont, wie schlimm es Kilian eigentlich ging. Also weil Kilian, der kommt ja aus der zweiten Mannschaft des BVB und beim BVB gab es ja einen Funktionsträger, der sich sehr unqualifiziert geäußert hat, wie locker ja Athleten sowas hier eigentlich wegstecken müssten. Und ja, genau. Der übrigens in Paderborn studiert hat, also Aki Watzke ist an der Uni Paderborn, hat er seinen BWL-Skills irgendwie gelernt, also da sind wir ein bisschen ein Stück weit mitschuld, dass der jetzt so unqualifizierte Kommentare geben kann.
Der wohnt ja auch in der Nähe von Paderborn. Also ja. Marsberg.
Ja, deswegen, also das, wir sind da ein bisschen vielleicht hier mit dem Standort, können uns mitschuldig fühlen.
Fahren mal hin.
Ja, genau. Ich kann ein bisschen Klopapier vorbeibringen oder die dekorieren damit. Nein, also das ist halt schon so absurd genug und dann habe ich das wirklich als extrem, also viele Sachen, die danach auch passiert sind, als sehr extrem ja, zynisch und absurd wahrgenommen, wie man dann darüber diskutiert, ja, wie möchte man eigentlich mit dem ganzen Thema umgehen.
Das kann man ja auch ganz gut verfolgen, wenn man dieser Tage so in deinen Twitter-Feed schaut. Da gibt es ja schon die ein oder andere relativ deutliche Positionierung gegen die DFL. Und du hast ja jetzt auch das ein oder andere schon angedeutet, dass du das Handeln der Menschen dort jetzt nicht so sehr verantwortungsvoll findest. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ja, also vielleicht kannst du uns da noch mal ganz kurz durchführen. Was ist denn da jetzt eigentlich überhaupt der aktuelle Stand? Und so auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist das Level des Wahnsinns im DFL-Vorstand, was so den Blick auf die Restsaison betrifft?
Ja, also der Blick auf die Restsaison ist ja aktuell so, man möchte erstmal den ganzen April nicht spielen. Okay, da ist man, glaube ich, recht parallel mit dem Stand, was in der dritten Liga angesagt ist. Aber dass man dann schon ab Mai probiert, mit Geisterspielen und möglichst geringen Aufwand an Personal das irgendwie durchzuziehen. Und geringer Personalaufwand, ich meine, da muss man nur mal rechnen, dass man irgendwie 40 Spieler hat, die irgendwie auf Bank und auf dem Feld sind, ein paar Schiedsrichter, ein paar Trainer, ein bisschen Security, ein bisschen Kameramann und so weiter. Du bist dann schnell, glaube ich, bei 100 Leuten, die du irgendwie dann in einem Stadion wahrscheinlich unterbekommen musst, damit du halt das irgendwie ja machen kannst. Und das ist eigentlich, ich halte es für absurd, damit zu planen oder zu hoffen, dass man ab Mai schon wieder spielen kann in irgendeiner Form. Also wenn ich sehe, dass jetzt große Tennisturniere bis Mitte Juli abgesagt sind auf der Profitour, und Tennis ist jetzt kein Sportart, wo es um wenig Geld geht. Da habe ich letztens auch einen Podcast gehört, wo halt so ein Spieler, der ein bisschen Geld verdient, aber halt nicht das ausgelockt wird, wie er meint, der hat richtige Probleme, weil es kommt halt gerade kein Geld rein, weil er keine Spiele, keine Turniere hat. Und wenn man da schon so weit geht, will man sagen, okay, bis Juli ist nichts mehr, Wimbledon ist abgesagt, das ist ein Turnier, das ist somit das Wichtigste vielleicht im Tennis, und das ist seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr abgesagt worden, wo man sieht, dass andere Sportarten da deutlich konsequenter sind und die vielbeschworene Planungssicherheit einfach herstellen, indem man sagt, okay, wir machen jetzt hier einfach Schluss. Und das ist halt beim Fußball nicht so, wo ich das Gefühl habe, dass die sich einreden, in irgendeinem Paralleluniversum zu sein und sagen, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin und wir ziehen das irgendwie auf Teufel komm raus durch, unabhängig davon, wie der sportliche Wettbewerb ist und unabhängig davon, um zum Thema Wahnsinn zu kommen, was das für Bilder produziert, weil ich sehe es schon wirklich schön vor mir, wenn der letzte Spieltag ein Geisterspiel ist und Dortmund wahnsinnig spektakulär in letzter Minute noch Meister wird und dann im leeren Signal Iduna Park dann die Meisterschale in die Höhe strecken kann und kein Mensch da ist, um das irgendwie mitzufeiern. Ich sehe es dann, wie irgendwie Bremen und Paderborn direkt absteigen und kein Mensch da ist irgendwie, um die zu trösten, ja, weil mir blutet es quasi im Herzen, wenn ich mir vorstelle, dass die geile Mannschaft mit dem geilen Trainer, der wirklich nach jedem Spiel Sprechchöre bekommt, egal wie es ausgeht, dass die am letzten Spieltag da alleine in Frankfurt sind und kein Mensch zollt da irgendwie Respekt dafür, was man überhaupt erreicht hat die letzten Jahre. Und das ist halt wirklich so eine Sache, die macht mich einfach wütend und fassungslos. Und ich bin auch echt erstaunt, wie, also wenn ich das in meiner Fußballblase mitbekomme, wie viele sich so ein bisschen so, ich würde fast sagen, einreden, dass man sich sehnt nach ein Stück weit Normalität, auch wenn es nur Geisterspieler sind. Und ich finde, Geisterspieler sind für mich nicht mal ansatzweise ein Ersatz. Also wenn das wirklich so durchgezogen wird, dann habe ich so fast das Gefühl, dass ich mir kein Spiel mehr angucke, weil für mich das einfach alles neben der sportlichen Wertlosigkeit auch das Ganze drumherum halt komplett wegfällt und dann ich das einfach nicht brauche. Also mir geht es einfach irgendwie, ja, schlecht dabei. Jetzt habe ich gar nicht so viel gesagt, was die DFL noch konkret festgelegt hat, aber neben irgendwie keine Punktabzüge bei Insolvenzen und so weiter. Aber das muss jetzt mal irgendwie raus, was mich so sehr beschäftigt, wo ich mir mehr Unterstützung erhoffe oder mehr, ich weiß nicht, Verständnis, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute irgendwie so nicht denken können. Ich weiß nicht, Marco, wie kannst du mich ein bisschen verstehen?
Ich kann dich natürlich vollends verstehen und auch die Aussage, dass ab dem 5. April wieder trainiert wird, finde ich sehr grotesk, diese Aussage. Und das gesamte Vorgehen geht mir komplett, ehrlich gesagt, gegen den Strich, finde ich nicht gut. Was ich dort nochmal reinbringen möchte, ich weiß nicht, ob das stimmt und ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. Dieses arrogante, weltfremde Handeln könnte natürlich auch getrieben sein durch eine vielleicht bestehende Rückversicherung. Ich weiß nicht, also jedes modern operierende Unternehmen hat ja für bestimmte kritische Themen auch Rückversicherungen in place. Und ich weiß nicht, ob der DFL dort eine Rückversicherung für einen wie auch immer gearteten Abbruch der Liga hat, die dann aber durch unvorhergesehene Vorkommnisse dann getriggert wird, ob das nicht vielleicht auch etwas ist, wo man halt die Fahne hochhalten muss, bis halt eine größere Macht sagt, das geht so nicht, um dann halt irgendwie eine Rückversicherung auslösen zu können, die halt einen eventuell entstehenden Schaden zu kompensieren. Also da bin ich nochmal gespannt, ob das vielleicht zu tragen kommt.
Du meinst aber Rückversicherung jetzt nicht klassisch irgendein Versicherungsprodukt, sondern dass irgendwer quasi sich darum kümmert mit, wir lösen das Problem jetzt irgendwie anders.
Nee, eine Rückversicherung meine ich damit, dass halt es gibt eine Versicherung dazu, dass wenn aus einer größeren Macht heraus untersagt wird, dass irgendwas zu Ende geführt wird, dass halt wegfallende Werbeeinnahmen oder Fernsehgelder kompensiert werden durch eine Rückversicherung.
Du meinst also wirklich Versicherungsprodukt, also bei Rückversicherung?
Rückversicherung, genau. Du hast, glaube ich, ein bisschen was mit Versicherung zu tun, Stefan, oder?
Deswegen frage ich, weil Rückversicherung ist, glaube ich, dann das falsche Wort. Du redest halt, dass man sich versichert gegen Ausfall von Veranstaltungen.
Ja, genau, das würde ich eine Rückversicherung nennen.
Nee, ich will nicht zu tief fachlich jetzt einsteigen. Das wäre eine klassische halt Ausfallversicherung von irgendwelchen Veranstaltungen. Da habe ich, da ich mich ja tatsächlich mit dem Thema beschäftige, da ich in der Branche versicherungsmathematisch tätig bin, was ich so lese, ist, es gibt eigentlich so gut wie keine Produkte, die dich absichern gegen Pandemieausfälle, weil Pandemie einfach auch, ich glaube, auch aus meiner mathematischen Sicht sehr schwer zu versichern sind, weil die Kosten einfach so sehr die Sachen übersteigen, dass du eigentlich normalerweise das nicht als Versicherer guten Gewissens anbieten kannst. Und wenn da nur sehr wenige Produkte auf dem Markt sind und dass bei den normalen Ausfallversicherungen von Veranstaltungen das in der Regel ausgeschlossen sein wird, weil einfach die Kosten unkalkulierbar sind. Und das wird, glaube ich, da nicht der Fall sein. Ich glaube, man man kann auch nicht alles versichern, das geht sowieso nicht. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich nicht der Fall. Man hat wirklich wahrscheinlich diese finanziellen Probleme, die sich jetzt andeuten, warum man auf Teufel komm raus, egal was passiert, das durchspielt. Es geht halt tatsächlich hier nur ums Geld. Es geht ja um keinen sportlichen Wettbewerb. Es geht darum, quasi das Produkt, den Wettbewerb oder wie auch immer man das im Sprech der DFL ausdrücken möchte, erhalten möchte, so wie es bisher war. Und das ist halt das, was ich gerade beobachte. Also es geht hier um nichts anderes, weil halt eine Menge Geld fehlt. Das stimmt definitiv. Es sind ja diese hohen Milliardensummen irgendwie, die da im Raum stehen. Und natürlich, wenn das nicht geht, dann werden reihenweise die Vereine irgendwie umfallen, weil das sehr darauf ausgelegt ist, ja, weil das ist immer weiter wächst und man sich immer weiter quasi Geld reinholt. Aber das kriegen die vielleicht gerade so ein bisschen zu spüren. Ich meine, der Thomas hat es vor einiger Zeit ja gesagt, er hat immer gehofft, dass so ein externer Schock und dachte eigentlich, es wäre Doping, was das auslösen würde, dass irgendwann der Fußball ein Stück weit zurechtgestutzt wird. Und das erlebt er, glaube ich, einfach gerade, dass da was passiert. Und man zwar irgendwie noch probiert, sich da an dem alten Modell festzukrallen, aber man höchstwahrscheinlich gezwungen sein wird, da doch ein ordentliches Stück zurückzugehen.
Also da möchte ich jetzt aber irgendwie nochmal kurz einhaken, Stefan, weil ich meine, ich glaube, die Ausfälle beziffern sich auf 750 Millionen Fernsehgeldern. Das ist der Abschlag, der jetzt irgendwie noch fehlt, was ja auch keine Milliardensumme ist. Also und dass es Versicherungen gibt, die auch Erdbebengebiete wie San Francisco versichern, sollte dir auch bewusst sein. Und dass ich glaube, oder Supply Chains vor Weihnachten, ich glaube, du kannst, wenn du die richtige Versicherung ansprichst, und das ist keine normale, also B2C-Versicherung, kannst du auch einen Spielausfall durch eine Pandemie versichern.
Kannst du durchaus, aber der Markt ist wahrscheinlich dafür entweder zu klein oder
wie Swiss Re, Hanre, Munich Re.
Die trauen sich da höchstwahrscheinlich alle nicht ran, weil was ich überall gelesen habe, Pandemie ist in der Regel ausgeschlossen, weil das halt ist genau wie wahrscheinlich Kometeneinschlag oder so ausgeschlossen. Das wird wahrscheinlich normalerweise nicht teuer sein, aber die Kosten sind einfach unkalkulierbar, was das für Folgen haben kann, weil du weißt ja gar nicht, ob diese Pandemie dafür sorgt, dass, also was da noch für Ansprüche kommen, ist ja nicht nur vielleicht diese 750 Millionen, dann sind da noch vielleicht weitreichende Folgen für die nächste Saison oder vielleicht kommt auch jemand auf die Idee zu sagen, okay, hier die ganze Rechtevergabe, das kostet uns irgendwie auch die nächsten Jahre Geld. Ich glaube, das ist einfach, also ich kann nur das sagen, was ich gelesen habe, und in der Regel ist sowas wohl sehr, sehr schwer versicherbar.
Ja, klar, dass das schwer ist, ist logisch. Das sind ja sehr starke Spezialversicherungen, aber ich glaube schon, dass das prinzipiell möglich ist.
Natürlich, Wimbledon ist zum Beispiel, was ich heute gelesen habe, irgendwo gegen die Pandemie versichert. Also das ist tatsächlich bei einigen der Fall. Aber ich glaube, du hast auch nicht alles auf dem Schirm, und das hatten wir ja selbst alle nicht. Und da würde ich jetzt auch keinem einen Vorwurf machen, dass er sich dagegen nicht abgesichert hat. Das ist halt dann diese höhere Gewalt, die dazu führt, okay, Pech gehabt, und da muss man sehen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell tatsächlich ist. Und das probieren wir gerade zu gucken.
Ja, und das erweist sich ja jetzt halt.
Ich möchte mich da auch nicht festdiskutieren an dem Thema. Ich wollte es nur mal als Aspekt reinbringen. Also prinzipiell finde ich den DFL scheiße, und ich finde auch das, was der DFL da macht, scheiße. Ne? Nur nochmal die Facette wollte ich nochmal kurz reinbringen.
Nee, ich finde es klasse, konnte ich wenigstens hier über Versicherung kurz philosophieren. Das kommt ja auch nicht so oft vor.
Genau, und da, genau.
Sorry, das Alex, stimmt. Mach mal wieder weiter.
Nee, alles gut. Ja, es ist halt schon interessant. Ne? Das ist halt, wie er auch sagte, einfach erstmal nur um die Kohle geht. Jetzt könnte man in einer abgefahrenen, abstrakten Parallelwelt natürlich auch argumentieren, naja, okay, also aus betriebswirtschaftlicher Unternehmensführungsperspektive ist das wahrscheinlich sogar richtig, was sie da machen. Nur eben hat das ja auch irgendwie noch eine moralische Komponente, das schon... Ja, das ist schon irgendwie alles krass. Ich glaube einfach insgesamt auch, denen geht da komplett der Arsch auf Grundeis. Stefan, du hast es gerade schon schön gesagt. Das stellt ja sozusagen jetzt auch dieses komplette Geschäftsmodell in Frage. Ich habe irgendwo einen Text gelesen, wo nochmal deutlich wurde, dass einfach dieser Profifußball eine riesengroße Durchlauferhitzermaschine ist und da aber einfach gar nicht nachhaltig gewirtschaftet werden kann. Und es gab jetzt heute, glaube ich, oder gestern einen ziemlich guten Blogtext von Dietrich Schulze-Marmeling, so einem ganz bekannten Fußballbuchautor, der da auch bei meinem Verlag Die Werkstatt im Werkstattblog quasi einen Text veröffentlichte und dann so in die Richtung ging, naja, der Profifußball wird nicht sterben, er wird sich aber verändern und wieder auf ein gesundes Maß zurückschrumpfen. Das bleibt abzuwarten. Die Frage, die ich mir jetzt gerade noch so stelle, ist, wie bedrohlich ist denn eigentlich die finanzielle Situation, also die Situation finanziell für den SC Paderborn aktuell? Marco, hast du da Insider-Infos?
Nee, Insider-Infos habe ich definitiv nicht. Ich glaube, da geisterten mal zwei verschiedene Zahlen irgendwie im Netz rum. Irgendwas mit 7 Millionen und irgendjemand hat dann mal was mit 2 Millionen geschrieben. Also ich glaube, dass das relativ schwer zu beziffern ist, weil man ja auch noch nicht weiß, wo man rauskommt. Ich glaube aber prinzipiell, dass der SC Paderborn auch durch seine Transferpolitik in diesem Jahr da recht gut aufgestellt ist. Also ich meine, ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, aber ich glaube, dass wenn man jetzt einen Abbruch der Liga beschließen sollte und keine Absteiger hat, könnte sogar der SCP da noch, auch so seltsam wie es sich anhört, aber vielleicht auch noch einer der Profiteure sein aus dieser ganzen Situation, weil er halt gerade ein sehr starker Abstiegskandidat ist. Und ist etwas, was ich sehr schlecht einschätzen kann. Und ich glaube, das kann man auch momentan in der jetzigen Situation sehr schlecht einschätzen. Soviel ich weiß, haben die noch nicht Kurzarbeit beim SCP. Also ja, wir hatten ja vorhin mal darüber gesprochen, dass in der dritten Liga schon bei vielen Vereinen die Kurzarbeit eingeläutet worden ist. Ich glaube, das ist bei uns noch nicht der Fall. Aber finde ich ganz schwer zu taxieren. Stefan, wie siehst du das?
Also ich interpretiere mal, dass es tatsächlich einigermaßen stabil ist. Man hat halt wirklich nicht viel Geld rausgeschmissen in der Wintertransferperiode. Man hat, glaube ich, gefühlt auch ein bisschen was zurückgelegt, einfach für schwerere Zeiten. Und auch sonst so die Zeichen, die man dann sonst vielleicht so sieht, ist, dass man bisher nur vom Gehaltsverzicht redet, noch nichts festgemacht hat. Man strebt irgendwie bei allen irgendwie 10% an, die halt da genug verdienen. Und ich finde, für so einen kleinen Verein 10% war vielleicht sogar angemessen, weil man muss auch sehen, die beim SCP, die verdienen keine Unsummen wie bei Bayern oder bei Dortmund, wo wenn die auf, weiß nicht, 30-40% verzichten würden, hätten die immer noch ein recht angenehmes Leben höchstwahrscheinlich. Und ja, dann
also auch nicht wie bei Mainz und so, ne? Also ich finde, da muss man auch mal die Relation sehen. Also ich glaube, der Mainz hat, glaube ich, einen Umsatz von 110 Millionen gehabt in der letzten im letzten Geschäftsjahr, da ist der SCP weit, weit von entfernt, da haben wir vielleicht ein Fünftel von, ne? Also.
Und sonst habe ich auch gelesen, dass wir haben ja gerade einen Stadionumbau in Paderborn, dass der auch aktuell noch fortgesetzt wird. Also da wird irgendwie nicht gerade unterbrochen, was du ja vielleicht erwarten würdest, wenn man sagt, oh, wir sind hier gerade irgendwie, keine Ahnung, richtig am Arsch und müssen hier irgendwie versuchen, aus den Verträgen rauszukommen oder was weiß ich. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass die Alarmglocken irgendwie an sind. Man guckt, glaube ich, da irgendwie recht in Ruhe. Man redet wohl auch mit den Sponsoren, wie man da über gewisse Modalitäten irgendwie reden kann und möchte auch jetzt, ich glaube, in der zweiten Aprilwoche den Fans ein Angebot machen, auch bezüglich der Dauerkarten oder der bisher ja der Auswärtskarten oder Tageskarten, die man sich geholt hat, was man da irgendwie, wie man da irgendwie umgehen kann. Da wird man vielleicht auch noch ein bisschen mehr sehen, wie dringend das wirklich ist, also wie sehr man an uns appellieren wird, dass wir auf gar keinen Fall unser Geld zurückfordern, weil das ist ja, glaube ich, auch mal sehr interessant zu sehen, wie sehr da quasi Vereine drauf pochen oder darum betteln oder wie man es auch ausdrücken möchte, wie wichtig das ist, dass man doch nicht die Dauerkarte zum Teil zurückgibt und das Geld zurückverlangt. Also das kann man, glaube ich, auch so indirekt ein bisschen rauslesen. Und ich habe das Gefühl, dass man wirtschaftlich verhältnismäßig, wenn man es auch mit anderen Vereinen, besonders in der zweiten Liga vergleichen würde, glaube ich, einigermaßen okay dasteht, wenn es auch natürlich schwierig ist, den Betrieb wahrscheinlich irgendwie am Laufen zu halten und das irgendwie alles hinzubekommen. Aber ich glaube, da sind andere Vereine, denen es klar besser geht, aber auch ganz vielen, denen es schlechter geht.
Na ja, klar. Und wie ist es in Paderborn insgesamt so mit der ganzen Kommunikation? Also was kommt denn da vom Verein? Also wie ist da die Interaktion quasi mit den Fans so? Und gibt, also so erste Frage, zweite Frage ist, welche Haltung hat denn der SC Paderborn zum Thema Saison fortsetzen, Saison abbrechen, Saison annullieren, Saison irgendwie zu Ende spielen? Gibt's da Aussagen?
Also es gibt schon, ich beantworte mal die letztere Frage, weil die fand ich von Anfang an interessant. Okay, wie positionieren wir uns eigentlich bei dem Thema? Und da merkst du schon, dass man sehr noch darauf betont ist, auf diesen Einklang, wir wollen die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Und du merkst, okay, das ist wohl die interne DFL-Linie, auf die sich alle Vereine quasi ja geeinigt haben. Wir betonen, dass wir auf jeden Fall hier durchkommen wollen, weil wir irgendwie auf das Geld irgendwie angewiesen sind. Aber also mir ist, glaube ich, schon klar, dass es völlig natürlich ist, dass die hinter den Kulissen hoffen, dass die Saison abgebrochen wird, man irgendwie finanziell irgendwie durchkommt und am Ende der ersten Liga bleiben kann, weil das, glaube ich, gerade so das ja klassische grüne Tischwunder wäre, wo wir dann irgendwie zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit durch Glück irgendwie in der Liga bleiben. Also hinter vorgehaltener Hand wird man das wohl auch auf dem Zettel haben und hoffen, okay, dass das vielleicht stattfindet. Ja, sonst von der Kommunikation, ich weiß nicht, Marco, kriegst du viel vom Verein mit, wie er sich jetzt so in Krisen darstellt und kommuniziert, oder ist dir das zu wenig?
Also da ist der SCP ja sehr konstant in der Nichtkommunikation. Also wir haben die Socken-Challenge aller Spieler, wir haben die Hashtag Wir bleiben zu Hause-Geschichten und die schönsten Tore der letzten 75 Jahre. Aber dass man sich irgendwie zu der Krise äußert oder seine Positionierung macht, die ja auch nur ansatzweise von der Linie des DFLs abweicht, kann man in Paderborn nicht erwarten.
Nein. Aber das ist ja auch vielleicht ein positives Zeichen, wenn man keine Panik hat vor dem, was irgendwie rauskommt, sich öffentlich nicht positioniert, spricht das dafür, dass man mit allem wahrscheinlich ganz gut leben kann.
Ja, also ich glaube auch, dass der SC Paderborn, ja, also der wird da, ich schätze, also muss man halt gucken, wie sich das jetzt auch gestaltet, ist immer schwer zu sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da mit einem blauen Auge rausgehen und dass andere Vereine echt größere Probleme haben.
Das hättet ihr aber wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt ein bisschen zurückerinnere, so vor 2-3 Jahren anders erzählt, oder? Also gab es nicht bei euch irgendwie auch so eine Phase, ich meine, wo es dann irgendwie hieß, wir müssen die Liga halten oder aufsteigen oder dürfen auf keinen Fall absteigen, sonst wird es irgendwie schwierig oder so? Oder habe ich da jetzt was falsch
verkauft? Ja, oder das zweite Jahr dritte Liga, wo wir zusammen aufgestiegen sind mit euch, das war schon ein Must-Win. Genau. Also das war schon, da ging es schon, also das war ja auch so die Saison oder diese zwei Spielzeiten, wo arg miese eingefahren worden sind. Also das war schon sehr stark an der Grenze. Und in der zweiten Liga, ich glaube, da kann der SCP sehr gut überleben. Also das wäre der SCP auch gut zu Hause. Gut, und jetzt mit dem Aufstieg in die erste Liga sind dann natürlich nochmal Gelder geflossen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Also, aber ja, vor, sind jetzt 2 Jahren, wäre man in der Situation sicherlich, wäre die Existenz bedroht des gesamten Konstrukts.
Ja. Ich glaube, bei uns, Thomas, ist die Rede auch von irgendwie so 2,7 Millionen oder sowas, ne, die es kosten würde, wenn jetzt nichts mehr ginge.
Ja, also bis Jahresende. Also jetzt nicht bezogen auf die Saison, sondern das war, glaube ich, tatsächlich bis Jahresende, die Ansage von Mario Kleinig.
Na, was dann sozusagen für ja, uns und unsere Liga-Zugehörigkeit dann doch, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer auch ist. Ne? Also was du da in den Sand setzt, halt, das ist schon krass.
Gut. Und, ja, und trotzdem, und das ist halt, spricht natürlich auch für was den Teil angeht, für die Arbeit unserer Leitung. Und trotzdem würde uns das, klar würde das ein schwerer Schlag sein, aber es würde uns nicht zerstören. Ne?
Guck dir Kaiserslautern an, ne?
Ja, na gut, die gehen ja jetzt vielleicht, wenn sie Glück haben, mit wehenden Fahnen in die Planinsolvenz. Also es gibt, glaube ich, schon so Vereine, die denen das jetzt gar nicht so ungelegen vielleicht auch kommt. Obwohl das ist eigentlich auch eine zynische Aussage. So, aber ich bin mir...
Ja, eine Planinsolvenz ist doch nichts, was dir... Ich meine, das ist ein Ausweg aus einer Schuldenfalle, aber genau. Ich meine, guck dir den Verein mal an, also was mit dem passiert ist. Und die kommen von oben, ihr kommt von unten, muss man ja auch sagen.
Ja, klar, also, klar.
Das ist, finde ich schon krass.
Ja, das ist es ja auch, auf jeden Fall. Das ist unbestritten. So, ich habe jetzt hier in meinem Themenblock eigentlich nichts mehr an Fragen offen und würde aber, glaube ich, ganz gern mein Smalltalk-Thema tauschen und mit euch auf jeden Fall nachher noch drüber sprechen, wer nun den besseren Jasula hat. Wollen wir den Aufreger der Woche vorziehen erstmal?
Hau raus, ja klar, gerne. Das sind hier nur Vorschläge im Sendungsvorbereitungsdokument. Wir können ja machen, was wir wollen.
Alles klar. Na dann, warte, dann mache ich hier nochmal einen kleinen Marker für den Aufreger der Woche, den uns Thomas jetzt mal präsentiert. Du hast nämlich da noch was reingeschrieben. Wir hatten erst was ohne Fußballbezug, aber wir können ja eigentlich auch beide machen. Hau mal raus.
Na, mach doch. Ja, ich denke mal, jeder, der sich so ein bisschen für Fußball interessiert und auch für die hässliche Fratze des Fußballs, wie es ja der Uhrensohn Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat. Ja, der FC Bayern hat einen Fan ausgesperrt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Ich denke schon. Gab es ja irgendwie eine Zustellung von einem Schreiben, dass einem Fan untersagt wird, Säbener Straße, Allianz Arena, Grünwalder Stadion, NLZ Campus, keine Ahnung, was da noch alles so gibt, da bei den nicht betreten darf. Und zwar, weil er, also das ist die offizielle Begründung, weil er angeblich beim Spiel gegen den Halleschen FC an einem Montag ein Plakat ausgerollt haben soll, wo drauf steht, eine Fahne, so eine größere Geschichte war das auf jeden Fall, wo drauf steht Bayern-Fan und Bayern-Amateure gegen Montagsspiele. Was jetzt allerdings noch rauskam, war, dass der Fan, den es da betrifft, eine Podiumsdiskussion organisiert hat, wo es um das Thema Katar geht oder ging. Unter dem Motto Katar, Augen zu, Hand auf, ja, oder Mund auf, wie der FC Bayern mit seinem Engagement und, mit und in Katar umgeht. Ja, und dann wurde er jetzt eben gesperrt für die ganzen Geschichten, die es da so beim FC Bayern gibt. Und das fand ich persönlich schon ein ziemlich krasses Ding. Ich habe das Gefühl, dass diese Hopp-Geschichte beim FC Bayern vor allem so ein bisschen dafür gesorgt hat, jetzt eine ziemlich krasse Linie auch gegen kritische Fans zu fahren. Und zeigt eben auch so eine dieser hässlichen Fratzen des Profifußballs. Ja.
Aber Mia San Mia und so, das ist doch alles ganz heimelig und Butcheribu-mäßig. Verstehe ich jetzt alles nicht.
Ja, solange keine Kritik kommt, ja.
Deswegen hat er ja auch eine unbefristete Sperre bekommen, was ich gelesen habe. Das nicht mal so, sonst kriegst du ja immer nur, gerade bei größeren Verfehlungen, kriegst du Stadionverbote irgendwie auf eine gewisse Jahressicht. Aber die gelten, glaube ich, unbefristet vorerst, diese Betretungsverbote.
Ja. Ja, ist einigermaßen irre. Ja. Man könnte irgendwie denken, es gäbe gerade andere Probleme so. Aber der FC Bayern ist dann der Meinung, das jetzt gleich mal wieder zu nutzen, ist Wahnsinn. Ja, also ist auf vielen verschiedenen Ebenen einfach nur gestört und traurig eigentlich.
Ja, um es mit Hasan Salihamidžić zu sagen, ich bin ersetzt. Ja,
oder um es mit Reinhard Grindel zu sagen, Moment.
Das tut man nicht.
So, genau. Marco.
Ja, ich meine, ich verstehe das eh nicht. Also mit dem FC Bayern München, das... Also jeder, der ein bisschen klar denken kann und so ein bisschen irgendwie Selbstachtung hat und auch Achtung vor wie sich Leute positionieren und wie sich Unternehmen positionieren, kann diesen Verein einfach nicht mehr mögen. Also das ist mir unbegreiflich, wieso da immer noch so viele Leute dran hängen an diesem Verein. Das ist also spätestens seit dieser Katar-Geschichte ist dieser Verein für mich echt absolut sowas von unten durch. Also, dass man dort Geld ausgibt, um ins Stadion zu gehen, verstehe ich nicht. Und wie man seinen Kindern erlauben kann, Trikots zu tragen von diesem Verein.
Dabei, die Menschenrechte sind doch jetzt so viel geachtet. Ich habe letztens gelesen, dass bereits über 500 Bauarbeiter in Katar für die Stadien schon Corona-positiv sind. Also klar, die wohnen da beengt beieinander, werden da irgendwelchen Bussen hingekarrt und Gesundheit ist den Leuten da egal für den, was da mit dem passiert. Und da sieht man, was der Einfluss der Bayern da irgendwie bereits geschafft hat, dass die Leute da viel, viel besser behandelt werden.
Ja, genau. Apropos Corona, Stefan, du hast, glaube ich, noch den zweiten Aufreger der Woche, ne?
Genau.
In unserem Dokument gepflastert.
Genau, denn ich würde sagen, ich Also ich finde die Idee ja fast so, die hätte auch bei uns vielleicht ein Padercast kommen können, dann wären wir ja cool gewesen, hätten die vielleicht als Erster gehabt. Nein, natürlich nicht. Red Bull Motorsportchef erwog, dass man die Fahrer einfach mal in ein Corona-Camp schickt, um die alle irgendwie mal präventiv immun zu machen, damit man irgendwie voll durchziehen kann. Und das ist an Zynismus und an Absurdität kaum zu überbieten. Ja, ich meine, du musst überlegen, das ist ein Virus. Du weißt gar nicht genau hundertprozentig, was sind die Risikogruppen. Es gibt nämlich auch junge Leute, die am schwer erkranken. Du weißt nicht, wie lange bist du immun. Du weißt nicht, was die Langzeitfolgen sind. Aber wir machen unsere jungen Fahrer erstmal alle krank, dabei sie höchstwahrscheinlich erstmal für eine Zeit lang sowieso immun sind. Das ist so. Ich habe mich darüber beschwert, also auf Twitter, weil ich ja sowieso gerade im Angriffsmodus bin bei ganz vielen Sachen. Und dann kam tatsächlich einer der ersten Kommentare drunter, nur weil es Red Bull ist. Wo ich dachte, nein, das hätte ich bei jedem anderen Verdammten genauso gesagt. Das ist wirklich so schlimm, auf die Idee zu kommen und das irgendwie zu thematisieren und irgendwie ja das zu wollen aufgrund dieser ganzen Unwägbarkeiten, dass ich das einfach nicht, also nicht fassen konnte, dass das irgendwie der erste Kommentar war. Also das, wo ich dachte, okay, na gut. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr vernünftiger Aufreger. Und da es nun am Ende tatsächlich Red Bull war, können wir auch uns vielleicht nochmal bestätigt fühlen, dass dieser Konzern auch nicht unbedingt nur das Beste für die Leute im Kopf hat, sondern dass es auch um Profitmaximierung um jeden Preis geht. Und dass Red Bull im Zweifelsfall ja über Leichen gehen muss, weil Extremsportler sich ja so sehr ins Risiko gehen, dass sie dabei bei irgendwelchen waghalsigen Stunts auch versterben. Das ist ja bereits bekannt, da gab es einige Dokus und das ja passt dann vielleicht auch gut ins Bild, dass man einfach mal dann ein Corona-Camp macht.
Ja, irre. Also allein auf die Idee zu kommen, ist ja schon krass. Wahnsinn. Also das für eine gute Idee zu halten, finde ich halt irre. Jetzt stelle ich mir gerade so ein Camp vor, wie das dann so ist, ne? Und Aki Watzke. Aki Watzke schließt auf und zu. So.
Ja. Ja. Und geht mit Rohling essen. Ja, genau.
Ja, es ist schon alles schön. Deswegen finde ich schon, dass wir diese nunmehr gleich zweistündige Aufnahme dann doch nochmal mit einem wirklich wichtigen Thema abschließen sollten. Nämlich immer noch der Frage Klaus oder Jürgen. So. Jasula sozusagen. Ist halt hier, ist übrigens auch, kommt auch aus unserer Community, ich glaube auch von Christian, der das wissen wollte. Stefan, Badekappen-Klaus, wie geht's dem und warum ist der super?
Also ich vermute ja, dass wir bei dieser Frage sowieso alle befangen sind und natürlich immer jeweils nur den einen wahren Jasula jeweils nennen können und der wird auf beiden Seiten wahrscheinlich ein anderer sein. Der ist bei uns, wie ich finde, erstaunlich gut angekommen. Also ich glaube, der hat auch selbst nie gedacht, wo er zu uns gekommen ist, dass der nochmal Bundesligaspieler wird, weil das ist, glaube ich, nicht unbedingt, ja, das wo er hingehört, aber der hat sich eigentlich super eingefügt. Ist natürlich auch jemand, der, sagen wir auf dem Platz sehr auffällig ist, was, glaube ich, mit dazu führt, was auch die Theorie, glaube ich, von ihm so ein bisschen ist, dass er extrem viele gelbe Karten hat. Er war ja zwischenzeitlich auf dem Weg, die meisten gelben Karten aller Zeiten in der Saison zu holen. Hat, glaube ich, als zumindest den Rekord eingestellt oder gebrochen für die früheste Sperre nach 10 Karten. Also die hat er sehr, sehr früh zusammenbekommen und ist allein schon deswegen und plus halt dieser Helm, der dann irgendwie doch einen gewissen Kultfaktor dann vielleicht auch so hat, eigentlich der beste Jasula, den es gibt, weil es gibt nicht viele Spieler mit Helm und die das machen, die haben zumindest das Alleinstellungsmerkmal, was du brauchst, um eine Kultfigur zu sein. Von daher ist natürlich unser Klaus der Beste.
Ja, es kann halt auch nicht jeder Spieler mit Helm Europas Bester sein. Ne? Also ist nun mal so. Ja, genau. Thomas, was ist denn eigentlich deine Perspektive auf Klaus? Ich meine, du bist ja sowieso auch jemand, der vornamenmäßig jetzt mitunter Schwierigkeiten hat. Ich meine jetzt den Paderborner Spieler.
Ja, ist mir schon klar. Unser ist Klausi, ja? Also von daher passt das. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass der mal Bundesliga spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hut ab, dass er da so eine Karriere hingelegt hat, muss man wirklich sagen. Er hatte das Glück gehabt, dass er im richtigen Verein gelandet ist. Also ich glaube nicht, dass Paderborn wegen Jasula aufgestiegen ist, sondern Jasula mit Paderborn. Aber das tut ja der nächste Sache. Also er hat da schon auch in der Bundesliga seine Spiele auch gehabt, wo er auch wirklich Leistungsträger, aber ich glaube, er ist sogar Kapitän, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe einer von 4 Kapitänen, die bis jetzt zum Einsatz kamen, aber genau. Er ist gerade der, glaube ich, auch häufigsten die Kapitänenbinde in letzter Zeit getragen hat. Ja, ja.
Also sprich, ja, er war ja auch, wenn er gegen, also bei den Mannschaft, bevor er zu euch gegangen ist, also auch in Halle war er Kapitän, bei Offenbach hat er eine, doch eine größere Rolle gespielt, auch bei den Stuttgarter Kickers. Also ich habe den auch schon, mache ich mich jetzt auch wieder so, ich glaube im FCM-Umfeld ein bisschen unbeliebt, aber ich habe den auch schon zu Hallenser Zeiten ein bisschen genau beobachtet und habe schon auch gesagt, dass das definitiv ein Spieler ist, der zweite Liga spielen kann, Minimum, ja. Und trotzdem haben wir natürlich mit Jürgen Jasula den besseren Spieler, einfach weil er bei uns spielt, ja.
Ja, ich meine, er ist halt bei den Größten der Welt. Ne? Also was Größeres kannst du ja nicht erreichen als Spieler. Insofern, ja.
Und ich glaube tatsächlich, Klaus Jasula ist einer der ganz wenigen Spieler mit mehr als 5 oder 6 Spielen gegen uns, die ist tatsächlich, der tatsächlich noch nicht ein Spiel gegen uns gewonnen hat. Und von daher ist das schon auch eine Geschichte, die ich da sehr, sehr schön und interessant finde. Deswegen ist natürlich Jürgen Jasula der Beste.
Welche Position spielt der Jürgen Gasiula bei euch?
Sechser. Sechser oder Innenverteidiger, je nachdem. Ja. Aber okay. Hauptsächlich Sechser.
Okay, also genauso wie sein Bruder, der ja auch viel auf der Sechs spielt.
Ja, genau.
Ja. Ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, ob wir im Moment eigentlich mit Jürgen Jasula in der Startelf oder gegen Klaus Jasula mehr Punkte geholt haben. So.
Oh, das ist interessant, ja.
Das frage ich mich jetzt wirklich, aber ich vermute.
Ich glaube, das hält sich die Waage.
Ja, es könnte sehr gut sein, ja. Und was man, glaube ich, leider auch nochmal feststellen muss, ist, ich glaube, in so einem krassen Celebrity Deathmatch oder so wäre wahrscheinlich Klaus auch durch seinen Helm schon ein bisschen im Vorteil, ne? So.
Ja, als Nationalspieler, ich meine, der ist ja algerischer Nationalspieler geworden in diesem Jahr. Albanischer, ja, Entschuldigung, genau, richtig. Aber dafür habe ich den Vornamen richtig ausgesprochen. Und ich finde, das ist schon eine Entwicklung, ne? Also ich meine, der hat gegen Frankreich irgendwie ein EM-Qualifikationsspiel im Prinzenpark gespielt und so. Also ich glaube, da hätte er vor 3 Jahren nie noch nicht mal drüber geträumt, über sowas. Also,
und was ich hier gerade der hat inzwischen noch mehr Nationalmannschaftseinsätze als sein Bruder. Sein Bruder ist 2013 2-mal für Albanien aufgelaufen und Klaus inzwischen schon 5-mal.
Ja, ich sehe, sprich jetzt
auch nicht unbedingt für die albanische Nationalmannschaft, muss man einfach mal sagen.
Die haben auch Größen wie Alban mehr. Also die Paderborn erinnern sich, das ist wahrscheinlich der beste Freistoßschütze, den.
Nach Clement,
ja. Nach Clement, ja, Alba Mea, finde ich immer auch, hat die besseren Freistöße drauf gehabt, aber das ist
ja, ich weiß,
ein anderes Thema.
Dass du das so findest.
Apropos Clement, wann kommt er wieder zu euch?
Ja,
wenn in nächster Saison.
Okay.
Ja, was sagst du? Nee, ich hätte eigentlich schon erwartet, dass ihr den im Winter zurückholt, also ja, ganz ehrlich.
Ja, ich auch, verdammt. Wir alle hatten auch gehofft, dass er zurückkommt, aber ist nicht.
Tja. Nun gut. So Leute, das Ding ist, wenn wir jetzt hier Schluss machen, dann haben wir, glaube ich, ungefähr zu gleichen Teilen rummoderiert und die entsprechenden Perspektiven und einzelnen Vereine beleuchtet. Was ist verbunden mit einem Plädoyer, das zu machen?
Smalltalk-Thema streichen, das zweite.
Das zweite, ja, schon, glaube ich schon. Ja.
Also wir einigen uns aufs Klaus, hatten wir jetzt gesagt, ne?
Na, ich würde sagen, es ist unentschieden halt. Also Klaus hat den Helm und Klaus hat den Unentschieden, den Helm und mehr Länderspiele, aber Jürgen spielt halt einfach bei uns. Ne? Und dementsprechend finde ich das total okay. Dass,
und da Jürgen der Ältere ist, zählt das natürlich für ihn und damit, ja, keine Frage.
Und dann doppelt, genau. Gut, schön. Stefan, ich würde dir jetzt, da ich ja die Anmoderation machte, sozusagen die Abmoderation überlassen wollen. Es sei denn, es gibt hier den Konsens im Podcast, auch das zweite Smalltalk-Thema noch in der Tiefe zu behandeln.
Nee, ich würde sagen, ich versuche es mit der Abmoderation, wo das eigentlich Retroperspektive dumm war, von mir das so zu verteilen, weil das nicht unbedingt meine Stärke ist, die Abmoderation, weil ich mich da manchmal verhaspel. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen hinbekomme. Nein, also ja, ich würde sagen, wir haben doch recht ausreichend beleuchtet, wie es jetzt in der dritten Liga und in den ersten beiden Ligen so funktioniert, was uns auch so umtreibt. Und ja, war schön, mal wieder hier gewesen zu sein oder auch, dass ihr hier bei uns gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir nach wie vor auf unsere Mitmenschen aufpassen und dass wir hoffen, dass alle gesund bleiben und dass ja Fußball zwar für uns alle wichtig ist, aber die Gesundheit natürlich immer noch mal ein Stückchen wichtiger. Und in diesem Sinne würde ich zumindest dazu aufrufen, die Leute sollen weiter Podcasts hören, weil ich habe schon das Gefühl, dass einige so wie ich sind und weniger Zeit dafür haben. Und hört auf jeden Fall die Podcasts aus Magdeburg und Paderborn. Und ja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns hoffentlich bald mal irgendwie wieder. Vielleicht schon im nächsten DFB-Pokalwettbewerb, weil da können wir uns, glaube ich, frühestmöglich wieder treffen. Und ja, bis dahin, gute Zeit und ja, macht's gut alle zusammen.
Jo, haut rein. Tschüss.
Jo, ciao. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.